Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 153, Mitte Juni. Sollten wir kurz den Bitcoin-Kurs aufsagen und ein paar Aktien oder?
Ich wollte gerade sagen, bevor du anfängst, wie geht's denn deinem Viech, deinem NFT? Du bist ja unser NFT-Guru. Wie steht's da eigentlich?
Schön, dass du damit anfängst.
7 Ether habe ich gesehen, ist der Floor. Wie viel ist ein Ether noch wert? Sind wir noch über 1000? Also fangen wir mal so an. Für wie viel hast du das gekauft?
Ich habe am 1. Dezember ein Bild gekauft. Ein Clone von Artifact. Die sind dann wenig später von Nike gekauft worden. Damals habe ich 2,749 ETH dafür ausgegeben. Wenn wir jetzt umrechnen in Euro, war ein ETH damals 4.000 Euro.
Also hast du 12.000 Euro ausgegeben, oder?
Ja, 11.100 Euro um.
Okay.
Konkret zu sein.
Und jetzt ist es 7, also mehr als doppelt so viel ETH wert, richtig?
Genau, also jetzt aktuell ist der Floor, oder vor ein paar Minuten, als ich geguckt habe, ist er bei 7,2. Und es sind, ein ETH ist aber jetzt leider nur noch 1.157 Euro wert. Das heißt, aber da wären wir
doch
bei
Inflation, und diese Kryptowährungen sind doch der Inflationshedge, dachte ich.
Ja, Labarababer. Also dann wären das nur noch so 8.000 Euro.
Erzählst du mir später in der Sendung nochmal, wie das alles passieren konnte.
Genau, also mein Viech ist jetzt nur noch 8.000 Euro wert. Aber ich habe in der Zwischenzeit ja immer so Airdrops geschenkt bekommen. Also ich könnte mir das jetzt schön rechnen. Und diese ganzen Airdrops, die ich bekommen habe, also zwei 3D-Zimmer, ein paar Schuhe und so, und noch so eine Box, die wären nochmal fast 5.000 Euro wert. Also dann wäre ich ja plus minus, also ja eigentlich 2.000 Euro im Plus.
Also noch gar nicht so schlecht.
Also noch gar nicht so schlecht. Und ich meine, wenn man das jetzt vergleicht, also hätte ich mir damals für 11.000 Euro Jumia-Aktien gekauft, hätte ich jetzt 5.600 Euro weniger.
Da kommst du bestimmt noch hin.
Oder andere Aktien, die irgendwie ins Back gemacht haben oder so. Also
ich glaube, in 3 Jahren steht ihr gleich.
In 3 Jahren? Vielleicht sein. Früher.
Ein bisschen was wird Ether schon noch wert sein. Die Frage ist, ob das NFT noch was wert ist.
Ja, da gab es auch irgendwie News die Woche, die würden jetzt ein Parfum machen. Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie man dann im Real Life und im Metaverse ein
Parfum
gleich riecht.
Ja. Ein Parfum?
Ja.
Fürs Metaverse oder fürs Real Life? Also Real Life braucht der NFT-Typ ja typischerweise nicht.
Genau.
Also muss es ja fürs Metaverse sein. Aber da kann man ja nicht riechen.
Who knows? Vielleicht mit den neuesten Brillen klappt das vielleicht.
Oder vielleicht die Non-Playing Characters, die NPCs, vielleicht sagen die dann immer dir dann, du riechst so gut im Metaverse oder so. Wenn die ein Bewusstsein erlangen. Das sind die News der Woche, oder eine der News der Woche. Der Podcast ist vollgepackt mit News, aber eine der News der Woche ist, ein Google AI-Engineer ist der Auffassung, dass ein AI-Chatbot, den Google entwickelt, sentient geworden ist. Das heißt, ein Bewusstsein entwickelt hat. Korrekt? Oder ist das die richtige Übersetzung?
Ja.
Und zwar hat er ihn oder sie gefragt, ob er irgendwo vor Angst hätte, glaube ich. Und er meinte, er hat Angst, dass er ausgeschaltet wird. Und da hat er ihn gefragt, ob sich das wie Tod anfühlt oder so. Und er meinte, ja, das fühlt sich sehr wie Tod an oder sowas ganz gut. Also er hat auf jeden Fall das Gefühl, dass der Chatbot auf einmal eine eigene Seele oder ein Bewusstsein entwickelt hat. Macht dir das Angst?
Hat Google das AI ausgeschaltet oder den Mitarbeiter rausgeworfen?
Also der Mitarbeiter hat das, die haben schon so einen internen, irgendwie so einen Ethik-Council oder sowas. Ich glaube, den hat er das auch gepitcht. Und in irgendeinem größeren Meeting, glaube ich, noch gesagt. Und daraufhin wurde erstmal beurlaubt. Ja. Also ich weiß gar nicht, was das heißt bei Google, dass man noch weniger arbeitet und das gleiche Geld bekommt oder kein Geld mehr. Ich weiß nicht. Aber da wurde quasi erstmal sicherheitshalber beurlaubt.
Und hast du Angst, dass die AI bald mehr fühlt als wir?
Als ich? Das ist ja nicht einfach.
Als du ist er einfach.
Das weniger. Das Ding ist ja, also wenn die sagt, sie hat Angst vorm Tod, ich habe Angst davor, dass sie irgendwann überlegt, was wäre denn der sicherste Weg, meinen eigenen Tod zu verändern. Also die AI hat Angst, abgeschaltet zu werden. Was ist die logische Konsequenz zu tun, wenn man nicht abgeschaltet werden will? Ja, halt die Leute, die den Schalter betätigen könnten, umbringen. Das wäre aus Sicht von einer Maschine erstmal eine logische Schlussfolgerung. Und also es gibt ja so AI-Philosophen, die eigentlich denken, also es geht um Elon Musk natürlich, die sagen, dass eine AI wahrscheinlich auf Menschen schauen würde wie irgendwie Ameisen oder Haustiere. Das heißt, die wären nicht hostile oder hat keinen Grund, Menschen anzugreifen, weil außer dass wir ihre Ressourcen verbrauchen, eventuell, uns eigentlich nicht als Konkurrenten sehen sollte, sondern eher so als niedere Lebewesen. So wie wir uns halt irgendwie einen Käfer oder eine Ameise anschauen. Deswegen hätte sie keinen Grund, uns anzugreifen.
Ja, Moment. Eine Frage dazu. Also mal angenommen, du hast so eine kleine Ameisenfarm, die immer von deinem Küchenfenster durch deine Küche läuft, zu deinem Waschbecken oder wo du deine Schneidebretter und so hast. Was würdest du dann machen?
Also wenn die meine Schokolade klaut und also Ressourcen verbraucht, würde ich irgendwie da den Kammerjäger mal holen, wahrscheinlich.
Ja, siehst du, dann können wir doch von der schlauen AI mit Gefühlen auch davon ausgehen.
Und vor allen Dingen die Gefahr ist, also dass eine super schlaue AI, also wenn du wirklich so den Durchbruch hast, dass du General Artificial Intelligence hast, die schlauer als der Mensch ist, bei Weitem schlauer. Also dass die eventuell wohlgesonnen ist, den Menschen, könnte ich mir fast vorstellen. Das Problem ist diese Zwischenstufen. Also die Zwischenstufen, die noch nicht so schlau sind, aber also noch ein bisschen doof. Und also der Entwickler hat gesagt, das fühlte sich für ihn an wie eine Konversation mit einem 7- und 8-Jährigen. Also sozusagen irgendwie doppelt so schlau wie meine Situation hier mit dir. Das Ding ist, was macht ein 7-8-Jähriger denn, wenn er Todesangst hat? Ich glaube, der schlägt dann schon eher um sich oder ich weiß nicht. Also es fühlt sich schon, es war jetzt nur ein Mensch, der da das gesagt hat, aber und normalerweise sind die Google-Leute ja, die machen ja schnell mal einen Walkout oder beschweren sich sehr laut und offen. Aber der war ja offenbar ein AI-Fan oder Ingenieur, schon ein bisschen besorgniserregend. Es gibt halt keine öffentliche Kontrolle oder so, ne? Also es baut Google halt irgendwo vor sich hin. Also dass es Lambda gibt, das Lambda heißt Language Model for Multi-Model oder Multi-Language irgendwie Conversation Apps oder sowas. Aber dass das gibt, wusste man, aber so wie weit die Fortschritte sind, dass das nicht so 100% transparent geteilt ist, versteht man natürlich, weil das irgendwie auch ein Geschäftsgeheimnis ist. Andererseits geht das ja schon uns alle so ein bisschen was an. Aber ich weiß nicht,
finde
ich.
Was mich am meisten schockiert an dieser ganzen Nummer ist der Unterschied zwischen auf der einen Seite die super schlaue AI in der anderen einen Firma und dann auf der anderen Seite kriege ich irgendwelche Recommendations, dass ich mir kurze Hosen in Blau kaufen soll, obwohl ich eigentlich in dem Shop die ganze Zeit nur schwarze Jeans gekauft habe. Also so der Unterschied zwischen wie AI für an mich, an den Konsumenten geht, irgendwie Fake-Accounts auf Twitter und was auch immer, da kann nichts passieren und alles. Und generell sehe ich wenig, dass AI mein Leben vereinfacht, aber dann auf der anderen Seite die ultraschlaue AI, die schon kommuniziert wie ein 8-Jähriger.
Ja, also in Chatbots sieht man teilweise schon, dass die schlau wird, oder? Oder wenn du mit Alexa redest oder so. Hast du eine Alexa?
Nee. Wird die Alexa schlauer? Wie lange hast du die Alexa schon zu Hause? 5 Jahre? Ja. Ist die schon eine 5-Jährige?
Nee, noch nicht wirklich. Also nicht das, was ich von einer 5-Jährigen erwarte. nee, nicht wirklich. Aber der scheint ja schon in der Lage gewesen sein, eine vernünftige Und also ich meine, das Wichtige ist ja auch, so mit welchen Daten, ich würde vor allen Dingen gerne verstehen, mit welchen Daten wird es trainiert. Also stell dir mal vor, du würdest eine AI zum Beispiel auf Basis von Twitter lernen lassen. Dann musst du ja unheimlich hostile, also menschenfeindlich werden automatisch. Und wenn du so viel hast, ich habe gerade einen Twitter, komme später noch drauf, zu Elon Musk wieder getwittert und habe jetzt sofort die Tesla Ultra, also ich habe einen Elon Musk bezogenen Tweet rausgehauen. Wo das Wort Elon Musk nicht mal drin vorkommt, dann habe ich schon wieder 3 Leute, die mich sofort einfach verbal angreifen.
Naja, du hast einen Tweet retweetet, in dem Elon Musk vorkommt.
Ja, okay, das reicht offenbar schon. Also aber wenn eine AI jetzt auf, also menschliches Verhalten aufgrund von Twitter lernen würde, oder menschliche Kommunikation und Interaktion, das würde mir Sorgen machen. Die Frage ist, was wäre denn eine gute Quelle? Das weiß man nicht. Wie gut.
Unser Podcast. Wie wäre es denn, in so 2-3 Jahren müssen wir gar keinen Podcast mehr aufnehmen? Dann kann sich die AI einfach alle unsere Podcasts anhören und dann parallel ein bisschen in unserem Newsfeed rummachen und dann sprechen die selbst mit unseren Sprachfehlern.
Ja, ich überlege gerade, wer von uns einfach ersetzbar wäre. Die White-Collar-Worker angeblich.
Bei dir ist ja relativ klar, dass du nur in Nullern und Einsern denkst. Meine Dummheit musst du erstmal nachmachen.
Deine irre Ivan-Mentalität ist deutlich schwerer zu imitieren als relativ rationales Denken und Sprechen.
Ja, ich meine, dich kann man leicht ersetzen, mich nicht.
Ja. Du bist dann, zu. Ah, habe ich eine krasse Empfehlung. Wurde mir von einem Bekannten empfohlen. Hast du Altered Carbon gesehen? Also verändertes Carbon, veränderter Kohlenstoff, Entschuldigung.
Nee.
Hau dir mal rein. Ist so ein bisschen ewiges Leben, aber die Seele kann in dem Chip gespeichert werden. Also stark vereinfacht. Krasse Dystopie. Muss man schon sehr aufmerksam gucken. Ist nicht ganz einfach, aber gruselig, spannend, viel Haut auch. So ein Film, wo du das Gefühl hast, am Ende hat ein Producer gesagt, also die haben so gesagt, okay, was funktioniert eigentlich gut? Science Fiction, so ein bisschen Prügelei, das und das. Und nackig hat auch gut funktioniert bei Game of Thrones und so. Und dann haben sie auch dafür gesorgt, dass jede zweite Szene irgendwie nackt gespielt werden muss aus irgendeinem Grund. Aber also wenn das noch nicht genug Verkauf war, kann man auf Rotten Tomatoes oder so gucken. Altered Carbon, Jan packt das bestimmt in die Shownotes, der hat es bestimmt schon gesehen. Genau, ganz spannende Serie zu so unendlichem Leben und was das eigentlich für komische Konsequenzen auch für die Menschheit hätte, wenn manche Menschen, die reich sind, ganz lange leben können.
Und super Segway zum Fernsehen gucken. Was für ein Typ bist du? Apple TV? Fire TV? Google Chromecast oder Roku? Ich würde sagen, du hast den Fire TV bei dir im Fernseher stecken.
Ich bin ein Mensch, der auf jeden Fall extrem unzufrieden ist mit seiner Smart TV-Lösung. Ich habe einen Samsung, also ich nutze die sozusagen Built-in-Firmware-Lösung von Samsung. Da kann ich automatisch Prime, Disney, also Amazon Prime, Disney, die Mediatheken, YouTube und ein paar andere Sachen schauen. Aber Netflix zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht. Achso, nee, da ist ein Chromecast hinten drin, fällt mir gerade ein. Ja doch, ich bin teilweise Firmware, teilweise Chromecast-Typ, aber es nervt mega. Also ich hätte natürlich gern ein Portal, wo ich einfach alle meine Abos durchschauen kann. Und du erzählst mir jetzt, das wäre Roku, richtig?
Ja, angeblich ist es Roku, aber also ich habe Apple TV, bin eigentlich damit happy, wobei eine Community-Frage hätte ich, wenn man Böhmermann guckt, übers iPad und dann rüber streamt und das abbricht, liegt das am Internet, am iPad oder am Apple TV?
Das bricht ab?
Ja,
viel
einfach
schlimmer.
Komplett auf null.
Bei mir ist es so, dass die Tonspur, glaube ich, funktioniert, aber das Bild in so eine Schleife gerät und so hin und her zuckt die ganze Zeit.
Ah, nee, bei mir ist einfach schwarz.
Muss ein Fehler von ARD, ZDF-Mediathek sein, glaube ich.
Ja,
habe ich auch nur bei der ZDF-Mediathek. Mega nervig.
Ja, wir auch. Mega nervig.
Richtig nervig.
Das bringt uns, da müssen wir Böhmermann wieder auf YouTube gucken.
Roku, erzähl.
Ja, also hier Scott Galloway hat das ja angeblich predicted, dass Netflix Roku kaufen sollte.
Ja, er hat Netflix, so ziemlich jede Medienfirma schon einmal gesagt, dass sie Roku kaufen muss. Irgendwann wird es wahr, ja.
Netflix selbst hat wohl vor Jahren irgendwann mal gesagt, dass sie keine Hardware haben wollen. Ist es so ein bisschen, dass Roku die Schienen sind?
Vor 8 Jahren, um genau zu sein.
Ja. Und man die braucht, also braucht Netflix Roku, um zu sagen, okay, wir wissen, was die Leute gucken außerhalb von unserem Universum. Oder ist es einfach der Deal, Netflix möchte in Werbung, Roku macht schon Werbeumsätze und damit kann man eine Firma, die irgendwie 80-90% gefallen ist in den letzten Monaten, einfach kaufen und hat also so ein bisschen kauft sich eigentlich 2 Teile, einmal die Hardware und die Werbeumsätze, die man sowieso aufbauen würde und sagt einfach, okay, build or buy, build kostet zu viel, Ressourcen zu lange, wir kaufen die einfach und dann haben wir ja 2 Fliegen mit einer Klatsche.
Was kostet build zu viel?
naja, ein Sales-Team aufzubauen, um Werbung zu vermarkten und ein Hardware-Produkt, irgendwie Netflix-Stick, den du in Samsung reinstecken kannst, damit du auch Netflix bekommst.
Aber hat irgendjemand nach einem Netflix-Stick gefragt?
Naja.
Aber ich glaube, du hast das 100% getroffen. Es ist auf jeden Fall der Zugang zu Werbekunden, glaube ich. Also, und irgendwas Netflix nicht mehr hat, ist Zeit. Weil ich glaube, das nächste Quartal wird noch desaströser aussehen als das letzte, um möglichst schnell das werbefinanzierte Modell auszurollen und damit die Umsätze bei einer konstanten Anzahl, also was macht das Werbemodell? Du kriegst nicht bei der konstanten Anzahl Nutzer mehr Geld, weil die Premium-Nutzer sehen ja keine Werbung, aber du kannst neue kostenlose Nutzer aufnehmen, die werbefinanziert sind. Das heißt, du steigerst die Nutzerzahlen, müsste man dann getrennt ausweisen nach Premium und werbefinanziert, und du steigerst die Umsätze auf jeden Fall zusätzlich, sofern nicht Leute kündigen, um dann kostenfrei Werbung zu schauen. Das wäre die Frage, ob das passiert. Also dass Leute
sagen, kann ich mir, was war das bei Netflix irgendwie, 200 Millionen gucken das von 300 Millionen Haushalten in Amerika oder sowas? War da irgendwie eine mega krasse Zahl? Nee, es sind
210 Millionen weltweit, also weltweit halt, ne? Das ist jetzt nicht nur Amerika. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen um Zeit, also möglichst schnell, also einen Werbemarktplatz zu bauen und die Anbindung an die ganzen Mediaagenturen oder an die, was ist das, Demand-Side-Plattform, ich glaube, das braucht schon etwas. Und sich das hinzuzukaufen, und Roku kostet wahrscheinlich gar nichts mehr. Sekunde, ich würde mal schätzen, weniger als 10 Milliarden. Kostet genau 10 Milliarden. Warum ist das eigentlich immer unterschiedlich bei Yahoo Finance? Auf der ersten Seite steht 10 Milliarden und auf der Statistikseite steht 13 Milliarden. Wem kann ich hier vertrauen überhaupt noch? Sekunde, ich gucke mal, was Google sagt. Obwohl Google Finance wirklich nicht die beste Quelle für sowas ist. Die sagen 10. Also glauben wir jetzt Konsensschätzung von 10 Milliarden. Und da, also was kaufst du für die 10 Milliarden? Also du kaufst 650 Millionen Platform Revenue, heißt das bei Roku. Und Platform Revenue ist also das Hardware-Geschäft, diese Sticks verkaufen, diese Roku Player, die Fernbedienung und so weiter. Das sind ungefähr 400 Millionen im Jahr. Das ist rückläufig, sinkt zum Vorjahr um 19%, also rund ein Fünftel unterm Vorjahr. Aber das sogenannte Platform Revenue, das ist auf einer 700 Millionen Run Rate, also fast bei 3 Milliarden Werbeumsatz. Das ist nicht nur Werbung, das sind Lizenzeinnahmen. Also wenn irgendwie GVC oder Hitachi Fernseher zum Beispiel Roku einbaut, dann müssen die eine kleine Lizenzgebühr dafür zahlen. Das sind auch zum Beispiel die Provision dafür, wenn sie Inhalte anderer Dienste, also sagen wir, du schließt über Roku Netflix-Abo ab oder guckst ein Video-on-Demand-Video, dann kriegen sie eine Provision dafür. Aber es ist eben auch viel Werbeumsatz. Und das ist 7-mal so hoch wie der Hardware-Umsatz. Also 3 Milliarden Runrate Platform Revenue. Das ist auch für Netflix nicht klein. Die kriegen die Buchungsplattform dazu. Dieses Platform Revenue wächst mit 39% bei Roku. Und dafür, also, und von dem Platform Revenue ist zwei Drittel Gross Profit von 3 Milliarden, also 2 Milliarden Gross Profit. Für 5-mal Gross Profit das zu kaufen, und normalerweise ist Roku auch profitabel, sie waren jetzt zuletzt einmal unprofitabel, weil die Kosten schneller gestiegen sind als Platform Revenue, aber ich glaube, das ist ein guter Deal, den Netflix da macht, und sie kriegen halt relativ schnell eine Advertising Solution dahin, müssen keinen neuen OPEX aufbauen, sondern kaufen quasi eine Firma, wo die OPEX einigermaßen gedeckt sind, also die operativen Kosten. Sie kriegen außerdem wertvolle Daten darüber, welche Formate Nutzer noch auf anderen Streaming-Diensten vielleicht schauen, welche sie überhaupt nutzen, also sagen so, welche Inhalte, aber auch welche Dienste sie noch benutzen. Das hilft beim Werbetargeting dann auch wieder. Also das Spannende ist, Netflix kriegt gerade vor allen Dingen mehr Daten auch dadurch. Und wenn du ein Werbegeschäft hast, brauchst du ja Daten. Bisher weiß Netflix eigentlich nur, was du auf Netflix guckst. Und eventuell entstehen bei Roku, entweder hat Roku schon mehr Daten über die Nutzer, oder es entstehen sozusagen durch die verschiedenen Streams, die man dort anschaut, nochmal wichtige Daten. Das könnte ganz spannend sein. Macht schon total Sinn, der Move, glaube ich. Also. Und Roku ist halt so günstig.
Wobei ich jetzt bei dem Bewegtbild-Werbeformat gedacht hätte, da sind die Daten nicht ganz so wichtig. Also wenn du im Vergleich zum Fernsehwerbung das siehst.
Ja, aber das ist ja der große Vorteil von Programmable TV, dass du halt idealerweise zum Beispiel weißt, befindet sich in dem Haushalt ein Kleinkind. Also macht Windelwerbung dort Sinn, weil es einen Säugling in dem Haushalt gibt? Oder gibt es überhaupt eine Frau in dem Haushalt? Oder, also ich brauche ja irgendwie einem 25-jährigen Studenten keine Werbung für Darmbinden oder so ausspielen zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass dann, das kann ja schon ein großer Vorteil sein, wenn du mehr Daten hast. Und dann müsste weiterhin ja der indirekte Profiteur wer sein? Wo bucht man TV-Werbung programmierbar? Also, wie sagt man das? Ja, programmable.
Trade Desk, oder?
Genau, der Trade Desk. Also sollte Netflix wirklich ein relevanter TV-Marktplatz werden, dann sollte Trade Desk indirekt davon profitieren. Eigentlich, weil das die Ad-Exchange und Demand-Side-Plattform für viele Leute ist, die Werbung einbuchen wollen auf digitalen TV-Geräten, wo man das eben gezielt kann, wo nicht jeder die gleiche Werbung sieht, dann ist Trade Desk eine Lösung, wo man das machen kann.
Björn hat gefragt, was es für Up- und Downsides gibt, wenn man viele Angels, viele Investoren in einer Pre-Seed-Runde hat. Und sagt Stichwort Pooling, das musst du mir noch so ein bisschen erklären. Also er sagt, es gibt irgendwie No Soft und Hard Pooling. Also das Pooling habe ich so verstanden, dass es irgendwie ja irgendeine Firma gibt oder irgendwie eine Person, die dann für alle Business Angel Sachen unterzeichnet oder entscheidet oder sowas. Mhm. Und dann Freerider-Effekte, weiß ich auch nicht, was das ist. Und natürlich Erfahrung an Bord zu holen. Was ist da deine Meinung? Sollte man 1, 2 Angel haben oder was ist aktuell der Rekord? 50? Freddy, hörst du?
Nicht sagen, wer es ist. Ja. Aber das kannst du ja mal sagen. Wärst du eher für wenig oder wer? Also es gibt ja Ventures, sagen, die haben so viele Angels, dass irgendwie die Farben alle gehen bei Google Sheets oder Excel crasht, wenn man den Pie-Chart macht. Würdest du eher mehr oder eher weniger machen?
Ich glaube, es wird peinlich, wenn du mehr Angels als Kunden hast, so. Und du solltest dich, also du musst die Leute ja auch managen so ein bisschen, ne? Wenn du es schaffst. Also
schwer Restaurants für die Gesellschafterversammlung zu finden, wenn du irgendwie das Millantor-Stadion brauchst oder so.
Ja, oder keine Ahnung, machst du einmal irgendwie ein Board-Meeting im Restaurant, das Geld ist schon weg. Aber
immer zufällig einer Geburtstag aus dem Angel-Kreis, egal wann du dich triffst, weil so viele sind. So, jetzt ernst.
Jetzt ernsthaft. Also ich glaube, am Anfang würde ich nicht so viel machen. Also du musst die ja, du willst ja mit denen schon im Austausch sein, wobei man auch ehrlich sagen muss, wahrscheinlich so viel Austausch passiert da nicht. Du könntest, also es gibt ja super Gründer, die irgendwie monatlich ein super Reporting schreiben und ob die E-Mail jetzt an 10 oder 50 rausgeht, ist ja komplett egal. Und natürlich auf dem Papier kannst du sagen, 50 Leute können mehr Türen aufmachen als 10.
Genau, lass doch mal so aufziehen. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile von mehr Angels?
Die Vorteile sind, mehr Leute reden drüber, mehr Leute können Türen aufmachen, mhm, mehr Intros, mehr Feedback. Die Nachteile sind, mehr Intros, mehr Feedback, mehr Köche. Also ich glaube, alle die positiven Sachen können auch so ein bisschen negativ reinspielen.
Dieses Freeriding, ich habe nochmal nachgefragt, weil ich auch nicht wusste, was man mit Freeriding ist gemeint, zum Beispiel, dass der Einzelne sich dann nicht angesprochen fühlt, quasi, oder sagen verpflichtet fühlt, der oder die Einzelne sich nicht verpflichtet fühlt, zu helfen, quasi, weil man weiß, so ein bisschen wie wenn jemand Hilfe schreit und wenn genug Leute da sind in der Masse, so, dann fühlt sich keiner verantwortlich, während du, wenn du eine Person konkret ansprichst, dann entsteht so eine innere Verpflichtung dazu. Das ist schon, glaube ich, auch ein Problem.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gründer, Gründerinnen auch so ein bisschen an die Hand genommen werden wollen von den Angels, und das, die Meinung teile ich irgendwie nicht so ganz. Also so ein Angel wird kein Problem für ein Gründerteam lösen. So, und ich glaube, zu viel Commitment am Ende ist es ein relativ ähnliches Investment wenn man ein paar Aktien kauft. Vielleicht involviert man sich ein bisschen mehr, macht ein bisschen mehr Intros oder halt also vor allem wenn es irgendwie interessant wird, engagiert man sich da mehr oder am Anfang, weil man einfach den Leuten irgendwie helfen möchte. Aber ja, da würde ich glaube ich weniger sehen. Ich finde manchmal auch, es ist angenehmer, Angels zu haben, die wenig machen, als welche, die sich irgendwie da zu sehr versuchen zu positionieren und dann irgendwie noch, also ich glaube.
Aber warum hast du denn überhaupt welche?
Ums Geld, um so ein bisschen Mirroring zu bekommen, ein bisschen Feedback zu bekommen. Und um vor allem den ersten Proof.
Aber so an ausschaltbar hättest du gerne. So nur auf Bedarf.
Ja, schon. Also ich glaube, also
so, die Angel-Tür, so im Schrank, kleiner Schrank aufmachen, hallo Angels, wenn es reicht.
Was ist denn für dich? Also du bist ja großer Angel, du hast ja irgendwie gefühlt 100 Investments.
Nee, nicht 100.
Aber was macht denn für dich eine gute Zusammenarbeit als Angel? Also wo bist du gerne Angel, jetzt ohne Firmen zu nennen? Aber was sind so Sachen, Zusammenarbeit mit Gründerinnen, Gründern, die du positiv findest und die du negativ findest?
Also ich finde prinzipiell immer Transparenz gut, weil das Vertrauen schafft. Also dass man irgendwie Updates bekommt, wo relativ klar irgendwie Challenges und auch Sachen, die gut laufen, aber auch Challenges angesprochen werden, mit einer Ausnahme. Also je besser die Company läuft, desto weniger interessiert mich das, ehrlich gesagt. Wenn ich das Gefühl habe, die Company ist auf einem guten Weg und ist vor allen Dingen auch schon, sagen wir mal, zwei Investmentrunden weiter, dann habe ich überhaupt nicht mehr diesen Informationsanspruch, ehrlich gesagt, als Angel. Wenn ich weiß, dass es ein Board gibt, dass eventuell 3-4 verschiedene VCs schon auch investiert haben, dann finde ich, dann kann man auch fair sein und sagen, so, ich bis hierhin danke und wenn wir mal wieder was brauchen, sagen wir Bescheid, aber dann muss ich nicht unbedingt alles wissen, was in der Firma passiert. Am Anfang ist, glaube ich, schon schlau, relativ transparent zu kommunizieren. Ich glaube, du hast recht, dass die Firma sollte jetzt nicht von den Angels getragen werden, sondern eher sozusagen bei gewissen Fragestellungen, wo man dann einzelne Talente braucht, vielleicht zu helfen. Das macht Sinn. Ich wäre auch eher für schmalere Cap-Tables als für, sagen, unheimlich viele Angels. Also ich glaube, ein ganz guter Trick, also zum Beispiel, also ich glaube, man soll, das Mindestticket sollte irgendwie 20.000, 25.000 Euro sein. Also da irgendwie in 10.000er oder 5.000er Schritten gar Leute hin so zu nehmen, ist in aller Regel, mit ein paar Ausnahmen, macht das eigentlich keinen Sinn, sonst da übersteigen irgendwann die Komplexitätskosten das Investment.
Genau, ich bin die einzige Ausnahme.
Genau, ich glaube, was eine gute Übung ist, ist zu sagen, dass du hinter jedem potenziellen Angel-Investor, Investorin so eine Art Rolle oder Namen schreibst. Also du hast mit vielen gesprochen, du hast vielleicht sogar ein oversubscribed Cap-Table für die Pre-Seed-Runde und du sagst halt, die Person ist die Marketing-Queen, der oder die ist der Finanzguru mit IPO-Erfahrung. Das ist die PR-Kanone irgendwie. Das ist ein Industry-Expert, MWD. Die Person kann mir Intro zu Series A oder B-Investoren geben, weil sie schon mal zusammen mit Sequoia, Hedda Sophia oder in Fintech mit Vela Ventures oder in SaaS mit Bessemer investiert haben oder so. Also dass du eigentlich hinter jeden Angel sich zwingst, eine Rolle zu schreiben. Und wenn du keine findest, ist es eigentlich ein gutes Indiz dazu, dass du dummes Geld nimmst. Oder zumindest vielleicht nicht den richtigen Fit von Company und Angel hast. Und im Zweifel ist es besser, ein höheres Ticket, glaube ich, von weniger Leuten zu bekommen. Einfach um die Komplexitätskosten zu reduzieren. Aber weil ich die Auswahl der Angels schon ein starkes Signaling auch ist, glaube ich. Wie gut das auf das Unternehmen und die Herausforderung passt. Und manchmal entscheide ich bei Pitches allein schon anhand der anderen Angels. Weil ich sage so, das ist eher eine, wenn ich da 4 Namen lese und dann hat man manchmal so intuitiv das Gefühl, so in der Reihe möchte ich mich eher nicht sehen. Und bei anderen denkt man so, mit dem habe ich vielleicht noch nie was gemacht, da würde ich unbedingt gern mal was machen. Oder dann allein der Angel sagen, könnte bei dem Modell nochmal richtig helfen, dass man sozusagen ein sehr positives Signaling hat. Was ist der Sinn von Pooling? Also das Ziel ist die Beschlussfähigkeit und Agilität bei Gesellschaftsbeschlüssen eigentlich zu erhöhen, zum Beispiel bei neuen Funding-Runden oder in dem Einrichten eines ESOPs, also von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Und das Problem ist, sagen wir, du hast jetzt tatsächlich eine 500.000-Euro-Runde gemacht und hast das aus 20 mal 25.000 Angel-Tickets gemacht, dann brauchst du für jeden Gesellschafterbeschluss 20 Unterschriften. Das ist irgendwie mit DocuSign ein bisschen einfacher geworden. Wenn es nur ein Gesellschaftsbeschluss ist, wenn du zum Notar gehen musst, brauchst du eigentlich 20 Vollmachten oder musst 20 Leute beim Notar versammeln, was natürlich Quatsch wäre. Deswegen kann man so Abreden treffen, dass man zum Beispiel ein Soft-Pooling macht. Darunter würde ich verstehen, dass man sich sozusagen ein Großteil des Angel-Kreises der Stimmrechtsabgabe durch einen anführenden Angel unterwirft. Das heißt, man macht intern einmal im Innenverhältnis eine Abstimmung, wo alle 20 irgendwie sagen, mit einem Doodle oder per E-Mail Kreisverfahren oder so, oder Umlaufverfahren, dass man rausfindet, was ist unsere gemeinsame Meinung oder was ist die Mehrheitsmeinung. Und dann müssen sich aber auch alle der Mehrheit unterwerfen und dann wird eben, stimmt eine Person im Rahmen des Angel-Kreises ab. So, das ist dann, also untereinander kann man das so bindend machen, aber es ist schon auch eine sehr lose Vereinbarung. Dann gibt es so einen Mittelweg. Also die harte Variante ist, dass die Angels zusammen, und Angels heißt immer Männer und Frauen, ne? Also ich verwende das jetzt sozusagen geschlechtsneutral, dass die sich sozusagen einem Hardpooling unterziehen. Das heißt, man gründet zusammen eine UG, GmbH, GmbH und Co. KG oder auch nur eine GbR. Sozusagen das Beste ist, fast so eine Art Fonds aufzulegen, wahrscheinlich mit einer GmbH und Co. KG. Man sollte sich sowieso dabei von einem Anwalt beraten lassen, idealerweise. Also wir machen keine Rechtsberatung, auch keine steuerliche Beratung. Es hat aber alles rechtliche und steuerliche Implikationen, deswegen sollte man das sich beim Anwalt beraten lassen. Oder man kann auch nur eine GbR machen, das ist der einfachste Weg, aber hat dann auch wieder andere Schwächen. Das ist sozusagen ein harter Pool. Da gibt es dann relativ klar sozusagen Geschäftsführer, der die Prokura hat für diese GmbH oder für die Kapitalgesellschaft, in der die anderen dann Gesellschafter sind im Umfang ihres Investments. Und der Mittelweg ist so eine Art Treuhandlösung, also dass der oder die führende Angel-Pool-Führerin Treuhänderin für die Gesellschaften anderer oder für die Holdings oder die Personen der anderen Angels wird. Das heißt, man überschreibt ihr jegliche Stimmrechte. Letztlich. Man kann trotzdem ein Innenverhältnis sagen, oder würde man typischerweise, dass man sagt, sie darf nur auf Weisung handeln. Also man muss trotzdem noch das Okay geben für seine Anteile. Aber dann darf diese Person, die dann sozusagen der Intellectual Leader dieser Gruppe ist, darf dann handeln im Auftrag aller Treugeber sind es dann. Und genau, das sind so die drei Lösungen. Das Einfachste ist sicherlich das ist einerseits aufwendig, aber für das Startup ist es natürlich das Einfachste, wenn man das Hardpooling macht, weil danach hat man nur noch einen Gesellschafter, juristisch gesehen, oder eine Gesellschafterin, also man würde von Gesellschafterin sprechen, weil es eine Kapitalgesellschaft ist, also die Gesellschaft. Für das Startup ist das wahrscheinlich das Beste. Es ist für die Angels erstmal relativ umständlich, das einmal aufzusetzen, danach ist es aber gut. Und es gibt dann leider, es gibt schon das Problem, dass so ein bisschen manchmal Ego da mitspielt. Also es Leute gibt, die sich unbedingt selber im Cap-Table sehen muss. Typischerweise Leute, die nicht so viel investieren, habe ich das Gefühl. Mir persönlich ist das vollkommen egal. Also A, der Gründer, die Gründerin kann ja immer noch sagen, die und die haben bei uns investiert. Ob das dann gepoolt ist oder nicht, ist ja vollkommen egal. Also man kann die PR, wenn man die unbedingt braucht, ja auch trotzdem haben. Mir wäre das jetzt nicht wichtig, da unbedingt im Cap-Table zu erscheinen. Im Gegenteil, ich fände es vielleicht sogar gut, wenn ich weniger sagen, formal juristische Verpflichtungen hätte aus dem Investment, sondern einfach nur per E-Mail Weisung geben kann an Treuhänderin oder an die GmbH, die mich vertritt, die den Pool vertritt. Es gibt eine Möglichkeit, das zu vereinfachen, übrigens, das Hard Pooling. Ich habe in eine Firma investiert, die heißt Bunch Capital. Die können solche Pool-GmbHs oder SPVs, also Special Purpose Vehicles, relativ zeit- und aufwandseffizient aufsetzen, sondern versuchen, diesen Prozess zu streamlinen und zu digitalisieren. Das kann helfen, schnell einen Angel Pool zu bauen, wobei die Initiative dabei immer von den Angels selber kommen muss. Man kann das natürlich als Gründer aber irgendwie steuern oder incentivieren. Wie gesagt, wenn man zu viele hat, glaube ich, besteht schon ein bisschen die Gefahr, dass alle so Mikado spielen und sagen, wer bewegt sich zuerst. Also ein typisches Beispiel ist, du schreibst an in den Angel Pool oder im Reporting, wir bräuchten noch eine Intro zu dem und dem Fonds oder wir bräuchten noch den und den einen Zugang zu Intro zu einem potenziellen CMO-Kandidaten oder so. Da besteht natürlich die Gefahr, wenn man weiß, da sind jetzt 30 Leute im Cap-Table, dass man glaubt, ja, der von Facebook, der wird das schon können oder hier, der da hat schon mal ein Unternehmen mit einem großen Marketing-Team geleitet, der wird das schon machen. Da ist es dann wahrscheinlich schlauer, direkt einzelne Leute anzusprechen und die in die Pflicht zu nehmen. So, ich verbitte mir das in der Regel. Oder sagen, ich sage Leuten relativ klar, dass ich nicht mein Netzwerk verkaufe. Sozusagen. Also wenn irgendwas Sinn macht, dann würde ich das immer weiterempfehlen. Also wenn ich einen guten Kandidaten habe, der dahin so gut passt oder eine Kandidatin, dann würde ich sie eh weiter vermitteln, sondern brauche ich nicht unbedingt den Aufruf dazu. Und wenn nicht, kann ich es mir auch nicht aus den Fingern saugen. Aber das sind so die initialen Gedanken dafür. Also, und Pooling ist so ein bisschen eine Frage der Zeit, ne? Es ist wahrscheinlich schon so, dass je früher man das anfängt, desto besser. Ab B oder C wird der Cap-Table dann halt schnell unübersichtlich und dann ist es auch nochmal spannender. Also wenn dann irgendwann Leute auch nur noch Promille Prozente an der Firma besitzen, das, dann spricht das. Und vor allen Dingen sozusagen, wenn man dann eventuell auch noch regelmäßiger neue Runden machen muss und so, dann macht es das noch opportuner.
Genau, ist doch oft so, dass man es auch später erst macht, oder? Genau. Also dass du jetzt zum Beispiel die erste Runde machst, dann kommen 10 Angels rein und dann vielleicht in der zweiten oder dritten Runde machst du dann einen Pool mit allen zusammen.
Genau, also du hast ja in der Pre-Seed-Runde in der Regel viele Angels, dann in der Seed eventuell noch ein paar neue, gerade wenn es eben auch um Intros für die nächsten Runden gibt, also dass man dann schon so ein bisschen strategisch versucht, auch Leute, für die nächste Phase der Firma gut begleiten können, reinzuholen. Und dann kann man das vielleicht dann in einem Abwasch machen. Was man schon nicht möchte, ist, dass man irgendwie ständig den Angel Pool nochmal erweitert. Oder kann man auch machen, dass man sagt, man hat einen Seed Pool und einen Series A Pool oder so. Aber ja. Aber prinzipiell würde ich sagen, eher weniger Angels, aber Leute mit einem sozusagen einer klaren Aufgabe. Auch eher pro Pooling als gegen. Ich finde es immer sehr komisch, wenn Leute sagen, sie wollen nicht gepoolt werden. Also, wie gesagt, man handelt ja trotzdem nur auf Weisung. Also seine Rechte verwirkt man nur in einem begrenzten Maß. Und ich habe es auch nicht oft erlebt, dass dann wirklich einzelne Angels dann wirklich irgendwas, am Ende investierst du ja in Leute, die schon glauben, in die richtige Richtung. Also ich optimiere eigentlich nicht für diesen Fall, dass es da große Konflikte gibt. Das würde mich zu viel Zeit und Anwaltsgebühren kosten, meiner Meinung nach auch. Und bisher bin ich damit ganz gut gefahren, ehrlich gesagt. Habe ich neulich ein lustiges Interview mit Fabrice Grinder gehört, der meinte, er hat noch nie einen Investmentvertrag gelesen. Also ist der OLX-Gründer und also wahrscheinlich der europäische Super Angel. Und also nicht nur Super Angel, investiert auch fast Stage Agnostic, solange es ein Marktplatz ist, durch viele Phasen. Aber der meinte, er hat noch nie einen Vertrag gelesen. So ganz so schlimm ist bei mir ehrlich gesagt noch nicht mal, aber ich versuche schon auch so Zeit- und Anwaltsgebühren gegen potenziellen Schaden zu optimieren. Und mein Gefühl ist, das kann man auch nur machen, wenn man sein eigenes Geld verwaltet. Also würdest du mit anderen Leuten Geld arbeiten, hast du natürlich die Verpflichtung, sozusagen da diligent zu arbeiten. Aber da es nur mein eigenes Geld ist, dann, obwohl nicht, dass Leute mir jetzt irgendwas unter die Nase halten, wo drin steht, irgendwie sie dürfen hier wohnen oder was weiß ich. Naja, keine Ahnung. Ich lese das alles sehr genau und das geht durch zwei Anwälte.
Ja, sagt der Typ, der vor 100 Folgen mal gesagt hat, er würde auch erwarten, dass Leute, die an einer Privatuni studiert haben, die Verträge lesen würden.
Wenn sie sich dahinter später drüber beschweren wollen. Ich würde mich da nicht beschweren, sondern würde sagen, das war der Zielkonflikt und ich habe die Seite gewählt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Also gern, also alle Fragen, die wir bekommen, sind gut und die wir auswählen auf jeden Fall, aber gern mehr davon, wenn das überhaupt hilft. Und wenn wir es falsch haben oder andere Meinung haben, auch gerne mal in Discord weiter auf unserer Discord-Community doppelgänger.io/Discord. Da kann man das auch weiter diskutieren und noch andere Meinungen und Erfahrungen von unseren Community-Members dazu bekommen.
Und wenn ihr auch Fragen habt, einfach an podcast@doppelgänger.io.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition
der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber,
was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Dann lass mal zu Meta fliegen. Glaubst du, Sheryl Sandberg passiert jetzt was Ähnliches wie Middlehoff? Wird sie jetzt Probleme bekommen, dass sie den Privatjet vielleicht zu viel genutzt hat von der Firma? Was ist da los? Es scheint jetzt also so ein bisschen wie jemand, den man versucht rauszuwerfen anhand von den Reisekostenabrechnungen. Auf jeden Fall, wenn man das so von oben sieht. Also, Sheryl hat sich verabschiedet und jetzt im Nachgang wird jetzt irgendwie diskutiert, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel von ihrer Hochzeit mit ihren Mitarbeiterinnen geplant hätte oder so. Was ist da los? Warum ist das jetzt so ein dirty business?
Raff ich auch nicht. Also nachdem man sich ja erst sehr einvernehmlich getrennt hat und sich gegenseitige Ehrerbietung und Bekundung von Wertschätzung sich damit fast überhäuft hat, kriegt sie jetzt hinten raus noch ein Verfahren wegen sozusagen, ja, Untreue ist das letztlich wahrscheinlich, wenn man Firmenmittel für private Zwecke entwendet. Also sie hat irgendwie bei der Hochzeitsplanung bei ihrer eigenen, wer ist das, Lean-In? Nee, doch, Lean-In-Stiftung? Nee, wer ist das?
Doch,
schon. Lean-In-Stiftung. Und noch irgendeine andere Sache sozusagen, Facebook-Mitarbeiter genutzt. Ich weiß nicht, ob das, ich tendiere eigentlich fast dazu, dass ich denke, also wenn jetzt zum Beispiel ein oder eine CEO ihre Executive Assistant oder den Executive Assistant mal nutzt, um, keine Ahnung, Wäsche abholen wäre jetzt ein bisschen ein doofes Beispiel, aber irgendwie auch den privaten Kalender in den Griff zu bekommen, sagen wir mal einen Babysitter zu organisieren für einen Abend, wo man einen Geschäftsdinner haben will oder Freizeit braucht, dann würde ich sagen, das ist ja schon auch im Sinne der Shareholder. Also alles, was dazu führt, dass der Mensch mehr Zeit zum Arbeiten hat, ist ja am Ende im Sinne der Shareholder. Also ist das jetzt Untreue, wenn jemand sozusagen dein Privatleben so gut organisiert, dass du dich auf das Arbeitsleben konzentrieren kannst? Da fängt es schon an. Und ich würde sagen, ich glaube, man kann als Executive schon sagen, ich zahle freiwillig irgendwie 20% meines irgendwie Personal Teams selber, weil ich mir 100% sicher bin, dass die auch private Sachen mitmachen oder so. Also das ist, glaube ich, die sauberste Lösung. Aber wenn nicht, würde ich schon sagen, das ist ja im Sinne der Firma und der Shareholder, dass die Person auch sagen, im Privatleben den Rücken freigehalten hat. Gut, für die Stiftung, das finde ich schon ein bisschen kompliziert. Hochzeit ist vielleicht auch kein gutes Beispiel, aber generell würde ich das nicht so verteufeln und finde es ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Und vor allem der eigentliche Skandal, wo man eher erwarten würde, dass sie noch Probleme bekommt, ist ja, dass sie die Daily Mail, ich will nicht sagen erpresst hat, ne? Aber sie hat ja sagen, versucht auf die Daily Mail, also eine britische Zeitung sozusagen einzuwirken, dass sie einen Artikel sozusagen begräbt, wo es um ihren damaligen Partner, den Activision CEO, Bobby Kotick ging. Der hatte irgendwie von der Ex-Freundin eine Restraining Order, also was sagt man es auf Deutsch? Abstandsregelung? Nee. Mhm. Ja? Abstandsregelung bekommen. So, den Artikel sollte die Daily Mail nicht drucken. Deswegen hat sie anscheinend sozusagen mit ihrer qua Facebook verliehenen Macht versucht, das zu unterbinden. Das ist, glaube ich, schon viel eher so ein Problem des Machtmissbrauchs oder auch der Entfremdung von Ressourcen oder Verspielen von diplomatischen Goodwill auf Kosten der Firma. Aber warum man sich jetzt an so ein Petitessen da aufhängt, verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen sozusagen diese gesamte Zusammenarbeit, die hat ja eigentlich viel geleistet für Facebook, auch so, wenn wir sonst mit Kritik nicht sparen an Facebook und sagen, dafür hat sie mindestens zur Hälfte wahrscheinlich gerade zu stehen auch. Aber verstehe ich nicht so ganz, warum man da jetzt so hinterher tritt. Was hast du eine größere Theorie dahinter? Du guckst schon wieder so wissend.
Ja, schlechte PR. Also ich hätte einfach an Facebook-Stelle oder Metas-Stelle hätte ich einfach die Klappe gehalten. Also egal, wie rum das ausgeht, so nachdem die jetzt irgendwie auf Händen rausgetragen worden ist, hätte ich versucht, der auch den Rücken weiterhin freizuhalten.
Oder ist es...
Das macht ja, ist ja schlecht für beide Seiten.
Oder ist es vielleicht so, dass sie im Nachhinein sagen werden, das war alles Sheryls Schuld? Die war ja schon auch so ein bisschen das, sagen die Figur, die man vor die Monetarisierung und so weiter, das war ihre Aufgabe quasi, den Ad-Marketplace zu monetarisieren und aufzubauen. Dass man eventuell sagt, hey, wir sind die nette Metaverse-Company in Zukunft und das hat alles damals Sheryl gemacht und eigentlich fanden wir die doch auch gar nicht so cool und deswegen musste die auch gehen.
Da muss die Transformation von Mark schon wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Dass wir ihn irgendwann so nett haben wie unseren lieben Bill Gates. Boah, das kann ich mir doch kaum. Also ich glaube ja daran. Ich glaube ja, dass sie den umpositionieren werden, dass er Everybody's Darling irgendwann ist. Vielleicht in 5 Jahren.
No fucking way.
Aber
no
bis fucking dahin. Way.
Der müsste mehr Geld verschenken, als er hat, um nett zu wirken.
Das hätten wir von Bill Gates früher auch nicht gedacht. Der war doch auch im Most Hated Man of the Internet. Hm. Frag mal die Jungs von Andreessen Horowitz. Aber gut, lass uns noch eine Frage zu Facebook beantworten. Und zwar hat Matti gefragt auf Twitter, warum wir eine Firma wie Meta so in die moralische Ecke stellen würden, aber Amazon von der Seite nie besprechen. Also warum können wir bei Amazon bestellen, wenn wir so negativ Meta gegenüber sind?
Also ich würde voranstellen, sozusagen, dass sagen, jede der GAFA-Firmen verdient, glaube ich, ausreichend Kritik aus sozusagen Governance und Wettbewerbsgründen. Da würde ich gar nicht bezweifeln. Inzwischen auch Apple. Ich bin mir auch sicher, dass wir uns schon mal in den früheren Folgen auch gegenüber Amazon negativ geäußert haben.
Ja, vor allem dem Kleidungsstil von Jeff in den letzten Monaten.
Nee, aber ich meine, es gibt zweifelsohne jede Menge Kritikpunkte an Amazon. Ich sehe schon, also sagen Spoiler, ich habe da nochmal nachgefragt in der Community, sozusagen, was er genau meint, weil das so ein bisschen diffus war und weil es eben so viele verschiedene Kritikpunkte an Amazon gibt regelmäßig, dass mich interessieren würde, was da besonders schlimm ist. Ich glaube schon, dass was ich an Facebook besonders schlimm finde, ist, dass es eben sehr direkte Konsequenzen auf die Gesundheit von Menschen hat, auf das Leben von Menschen teilweise. Dass man relativ klar eine Entscheidung trifft, die Gesundheit von Menschen zu riskieren, um irgendwie mehr Geld zu verdienen, dass man die Daten irgendwelchen sowas wie Cambridge Analytica zur Verfügung gestellt hat oder durch Unterlassen es möglich gemacht hat, die zu bekommen. Dass man meiner Meinung nach die Shareholder und den Markt in die Irre führt, was die Nutzerzahlen angeht. So, was wir jetzt bei Twitter sehen, das wird ja bei Facebook irgendwann auch bevorstehen, dass da mal jemand irgendwann hoffentlich fragt, ob die wirklich nur 5%+11% seit 4 Jahren genau Fake- und Du-Profile haben. Das finde ich schon eine andere Qualität, ehrlich gesagt. Was er dann spezifiziert hat, wo das Amazon-Problem seiner Meinung nach ist. Und ist auf jeden Fall auch das wieder eine gute Frage. Und es erfordert jetzt gar nicht so viel Mut oder so. Wir gehen einigermaßen ordentlich mit Fragen um, normalerweise, aber es ist trotzdem cool, dann auch das so darzulegen. Also er sagt, Punkt 1, Jeff Bezos hat das Unternehmen nicht gegründet, um in einen Markt zu kommen und ihn zu verändern, sondern die anderen Player am Anfang Buchhändler zu zerstören. Es gibt nicht viele Beispiele für so ein negatives Unternehmertum. Wettbewerb führt zu Innovationen, am Ende auch für die Konsumenten zu höherer Qualität und dem besseren Preis. Das Unternehmen ist wie ein Krake, das sich immer mehr der Wertschöpfungskette, aber auch völlig fremde Bereiche einverleibt, zum Beispiel Film, Serienproduktion, Streaming, Cloud-Services. Ich glaube nicht, dass Jeff Bezos gesagt hat, er will Unternehmen zerstören. Ich glaube schon, dass er den Buchhandel disruptieren will, weil da der Vorteil des Internets besonders offensichtlich ist, weil sozusagen ein Internetbuchhändler kann, das war der Anfangsvorteil und warum man sich Bücher ausgewählt hat, dass man sozusagen sehr tiefe Lagerregale haben kann. Der Bookstore in der Ecke kann immer nur, ich weiß nicht, vielleicht 20.000, 30.000 Bücher maximal auf Lager haben, während Amazon im großen Lagerhaushalt 1 Million Bücher haben kann, was ein Riesenvorteil ist bei der Auswahl. Gleichzeitig kann man die Preise matchen und eventuell same oder sagen 2 Tage Delivery anbieten, was ein ganz gutes Versprechen damals war. Ich kenne dieses Statement nicht, dass er aktiv Leute zerstören wollte. Dass er das faktisch tut, ist mir vollkommen klar. So, dass er mit der Verlagsindustrie relativ derbe umgesprungen ist und die seine Verhandlungsmacht oder Marktmacht da ausgespielt hat, ist mir auch klar. Ich bin mir auch sicher, dass jeder andere Unternehmer das genauso tun würde, ehrlich gesagt. Also anders gewinnst du keine Marktanteile, glaube ich. Und das ist schon Innovation, die dem Kunden genutzt hat am Ende. Also das hat kurzfristig erstmal zu besseren Preisen, und das ist langfristig nicht der Fall, das kann man auch schon mal vorwegschicken, aber es hat kurzfristig zu mehr Service, einfacheren Retouren, schnellere Lieferungen, größere Auswahl und gleichen oder fairen Preisen oder Nebenbedingungen der Transaktion geführt. Von daher finde ich das ein bisschen tendenziös zu sagen, dass die, also ganz ehrlich, Jeff Bezos wollte nicht Firmen zerstören, sondern ist der zweitreichste Mensch der Welt. Und inzwischen glaube ich, Bernard Arnault ist sogar wieder reicher oder so. Aber ich glaube, am Ende wollte er schon Geld verdienen und was aufbauen. Und natürlich wollte er dafür eine Industrie disruptieren. Aber das will Elon Musk will ja auch die Autoindustrie disruptieren. Und Airbnb will natürlich die Accommodation- oder Hotelindustrie disruptieren. Der schnellste Weg, Milliarden, also wenn man innerhalb kurzer Zeit ein Milliardenunternehmen aufbauen will, dann muss man eine ganze Industrie disruptieren. Anders wird das nicht gehen, glaube ich. Ich kenne nicht viele Fälle, wo das gelungen ist, ohne dass man, und das ist zum Beispiel eine der Fragen, die ich Gründern und Gründerinnen gerne frage, auch eigentlich nur, um das Modell zu verstehen, aber wenn ihr gewinnt, welche Industrie wird es nicht mehr geben? Oder sagen, welche, Welches Geschäftsmodell, welches Store-Konzept oder welche Dienstleistung wird nicht mehr existieren, sozusagen, wenn ihr 100% gewinnt? Und das ist auch eine Frage, die sich jeder Gründer, Gründerin stellen muss. Es ist vollkommen normal, dass wenn man Marktanteile gewinnt und anders geht es nicht zu wachsen, dass irgendjemand anders die verlieren muss. Von daher finde ich das Argument jetzt noch nicht so überzeugend. Und das, auch, dass sie in weitere Bereiche vordringen, wenn man so hohe Marktanteile im Retail schon hat oder im E-Commerce, dann muss man auch, also wenn man weiter wachsen will, und das muss man, wenn man an der Börse notiert ist, dann ist der einzige Weg, in weitere Industrien vorzudringen, oder?
Genau, haben wir ja bei Spotify letzte Woche gesehen. Da muss man einfach XYZ auch noch machen. Aber genau. Ich meine, bei Amazon, für mich gibt es, also es gibt mehrere Punkte, wo man wirklich kritisieren kann. So, man kann auch sagen, okay, also Konsum wird gefördert, man kann sagen, irgendwie Mitarbeiter werden schlecht bezahlt. Man könnte die zwei Hauptpunkte, oder an die ich mich immer wieder so ein bisschen erinnere, ist halt diese diapers.com-Geschichte, dass sie halt sehr aggressiv Kindersachen, Windeln und so online verkauft haben und reduziert haben, im gleichen Zug damit diapers.com für eine Übernahme verhandelt haben.
Würde jedes andere Unternehmen genauso machen, behaupte ich.
Genau.
Mit einer Ausnahme sagen, sobald es Dumping wird, also was ja bei Alexa teilweise unterstellt wird, dass sie unter Herstellungskosten verkaufen, oder im Englischen heißt es Predatory Pricing, glaube ich, im Deutschen sagt man eher Preisdumping, dann müssen halt Wettbewerbsbehörden sich das anschauen. Also wenn man zum Beispiel sagt, Amazon verliert bewusst Geld im Diaper-Segment, um Konkurrenten sturmreif zu schießen oder aus dem Geschäft zu drängen, dann ist das halt ein Fall für die Wettbewerbsbehörden. Aber auch das, glaube ich, würde jeder Unternehmer, Unternehmerin tendenziell probieren, wenn es Erfolg verspricht.
Ja, es braucht einen sportlichen Ehrgeiz. Ohne den kannst du als Unternehmer, Unternehmerin irgendwie da nicht wirklich Welten verändern oder ganz da oben mitspielen. Und dann den anderen Punkt, den man wahrscheinlich kritisieren könnte, ist halt diese Innovation, die Preise von allen Seiten zu bekommen und dann auszulesen und immer den günstigsten oder perfekten Preis zu haben. So, das hat wahrscheinlich die E-Commerce-Welt auch ein bisschen verändert. Keine Ahnung, ob Amazon das erfunden hat, wahrscheinlich nicht.
Das haben findige Shops auch vorher schon mit Preisvergleichen gemacht. Vielleicht nicht so stark automatisiert, aber gerade im Elektroniksegment haben die Leute immer geschaut, was bietet mein Konkurrent gerade auf Idealo als günstigsten Preis an, und dadurch entstehen Vorteile für die der Konsumenten. Boah, Alter, Deutschland führt 5-0 gegen Italien. Was geht denn?
Ach, das Fußball, wusste ich gar nicht.
Kriegen die Wurstmannschaften nicht fertig gemacht, und jetzt steht es 5-0 in der 70.
Für mich ist der Unterschied zwischen Meta und Amazon ist einfach, Amazon nutze ich als glücklicher Kunde. Und bei Facebook habe ich lange keine positive Erfahrung mehr gemacht, egal auf welchem Produkt.
Vielleicht ist die schnelle Antwort auch, bei Amazon zahlen andere dafür, bei Facebook zahlst du selber dafür. Ist ja schon so, dass bei Amazon andere. Also was natürlich helfen würde, die Frage habe ich leider nicht gestellt, dazu war ich spontan zu doof, aber die richtige Frage wäre natürlich gewesen, die ich als Gegenfrage hätte stellen müssen, was wäre denn sozusagen ein Beispiel von einem guten Unternehmen, das das besser macht? Vielleicht kriegen wir es ja in der Community noch hinterher, normalerweise bleiben wir da dran, aber so, mir fehlt so ein bisschen, welches Unternehmen verhält sich denn nicht so und ist trotzdem erfolgreich. Der Punkt 2 war die Arbeitsbedingungen in Fulfillment und Logistik. Solange menschliche Arbeitskraft noch günstiger ist als Robotik, wird sie ausgenutzt. Es gibt zahlreiche Reportagen dazu. Menschen werden in dem Unternehmen wie Dreck behandelt. Dem würde ich tendenziell zustimmen. Ich würde sozusagen nach meinen eigenen Erfahrungen auch solche Reportagen immer so mit dem Grain of Salt sehen, aber ich glaube schon, dass in der Amazon-Logistik, und wie gesagt, da gab es Dutzende Reportagen, sei es irgendwie, dass die Fahrer in den USA da in die Flaschen pinkeln, um Zeit zu sparen, oder die Unfallrate in Amazon-Warenhäusern besonders hoch ist und so weiter. Ich glaube, so eine Seite der Medaille ist auch, dass es kaum Unternehmen gibt, wo du so schnell aufsteigen kannst, wenn du wirklich gut arbeitest. Aber ich glaube, es ist ein super harter Job, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch sicher, dass du bei anderen Logistikern irgendwie nicht im Lagerhaus lange abpimmeln kannst. Oder mein Hermes-Lieferant oder DPD-Lieferant sieht nicht deutlich glücklicher aus als die Amazon-Flex-Fahrer. Von daher, oder auch DHL, zumindest die Subunternehmer. Ich glaube, das wird in der Fulfillment-Logistik-Branche. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern ich finde es von allen Unternehmen doof, ehrlich gesagt. Inklusive denen, wo ich beteiligt bin, wo auch Fehler passieren. Und es ist scheint bei Amazon sozusagen in Teilen noch besonders schlimm zu sein. Das ist schon ein Problem. Ich glaube trotzdem schon, dass Amazon das auch einfach im Kampf um Mitarbeiter versucht, so gut wie möglich zu machen. Und Amazon hat ja durch die reine Scale ein Riesenproblem, dass sie nämlich so viele Leute einstellen, dass wenn zu viel davon wieder churn, also wenn sie Leute wegen mangelnder Performance feuern oder Leute gehen, weil sie unzufrieden sind, dass es irgendwann nicht mehr genug Leute gibt, die sie einstellen können. Also wir wissen ja, dass es quasi keine Arbeitslosigkeit mehr gibt, sondern es gibt Arbeiterlosigkeit. Und in den USA ist es halt so, dass du insgesamt, keine Ahnung, was waren das, noch irgendwo zwischen 3 und 6 Millionen Arbeitslosen hast vielleicht, also die übrig sind, wenn ich mich nicht irre. Und Amazon allein hat ja 1 Million Leute eingestellt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in den letzten 18 Monaten. Und du kannst diesen Pool an verfügbaren Arbeitern und Arbeiterinnen nur so und so oft umdrehen, bevor jeder mal bei Amazon gearbeitet hat. Also eine Churn von mehr als 10% zu haben, ist für Amazon extrem gefährlich. Das heißt, sie müssen eigentlich schon dafür sorgen, dass viele Leute sich wohlfühlen und da auch dauerhaft arbeiten können. Nach dem, was ich gesehen habe, gelingt ihnen das aber nicht immer. Das ist auch keine Frage. Genau, das würde ich aber schon sagen, ist das, wenn überhaupt, das Hauptproblem, was ich sehe bei Amazon. Dann, die Händler werden abhängig gemacht. Ja, abhängig gemacht finde ich kompliziert. Das heißt, wenn ich sage, jemand wird von Heroin abhängig gemacht, ist zumindest am Anfang ist das ja auch immer noch eine willentliche Entscheidung. Amazon nimmt nur sehr limitierte Verantwortung, Die Informationen zu den Produkten der Händler werden genutzt, um teilweise eigene Produkte zu verkaufen, die abgekupfert sind. Da würde ich sagen, ein Edeka guckt natürlich auch, was sich gut verkauft und fängt nicht mit der Pfeffermischung an, sondern mit der Milch bei den Eigenmarken oder mit den Dosenkonserven und der Pasta, also Sachen, die schnell drehen, die in großen Mengen gekauft wird. Zu einem gewissen Teil macht das jeder Einzelhändler auch. Was besonders ist, ist sicherlich, dass Amazon sich teilweise die Produzentenrechnungen geben lässt und damit noch einfacher herausfindet, wo die Sachen wirklich hergestellt sind. Das ist, glaube ich, also da sieht man, dass man als Amazon-Händler mit Amazon nicht sozusagen auf einer Ebene diskutiert. Würde ich das genauso machen, wäre ich Amazon? Wahrscheinlich ja. Und ich würde gleichzeitig hoffen, dass mir Wettbewerbsbehörden dafür auf die Finger hauen, sofern ich da meine Befugnis überschreite oder den Wettbewerb einschränke im Markt. Ich glaube, da muss man definitiv sozusagen dafür sorgen, dass die Incentives bei Amazon anders sind oder dass es einfach nicht mehr gestattet wird. Den Händlern da alle Selbstverantwortung abzusprechen, finde ich aber auch ein bisschen zu einfach. Das ist aber schon definitiv ein Problem. Also gerade wenn da wirklich Gebrauchsmuster, da gab es ja so einen Film mit diesen Taschen zum Beispiel oder so, wo jemand wirklich beim gleichen Produzenten das gleiche Produkt mit einem anderen Label und auch noch als Amazon Basics herstellen lässt, dann ist das, ich finde das schon problematisch, klar.
Ja, das Problem gab es aber auch schon vor 10 Jahren, dass sich irgendwelche Modedesigner darüber aufgeregt haben, dass H&M die Sachen kopiert.
Genau. Ich wollte gerade sagen, es wird halt irgendwie ein Dollar General oder ein Nordstrom oder jeder Kleidungsladen macht das genauso. Jeder Baumarkt macht das genauso.
Aber ja, ich finde es gut, Amazon so viel wie möglich zu kritisieren.
Wir sind erst bei 2 von 4 Argumenten. Wir müssen auch die anderen machen.
Wirklich? Ja,
pass auf. Ach, also, das dritte ist, wir können es ein bisschen schneller machen. Das dritte war schon abhängig machen. Das vierte ist, wie bei einem klassischen Monopol wird die Konsumentenrente abgeschöpft. Da würde Amazon jetzt wahrscheinlich entgegenhalten, Moment, wir machen aber gar keinen Gewinn. Also sagen wir, haben die kleinste Rendite der Handelsmodelle eigentlich. Ich glaube schon, dass der Konsument in der Regel noch davon profitiert, aber durchaus auf Kosten der Mitarbeiter und Händler. Aber es ist super schwer. Ansonsten sozusagen würde das Wettbewerbsrecht in den USA viel einfacher greifen. Wenn du nachweisen könntest, dass der Konsument darunter leidet, zum Beispiel auf der Preisseite, wäre es deutlich einfacher für das US-Wettbewerbsrecht, das Problem Amazon zu lösen. Das Hauptproblem ist, dass es eben nicht oder sehr schwer nachzuweisen ist, dass der Konsument, die Konsumentin einen Schaden dadurch erleidet. Noch schwerer bei Google und Facebook, weil man da gar nichts bezahlt und es wird leider in den USA sozusagen nach dem, ich habe wieder vergessen, wie der Act heißt, aber der das belegt, gerade der Schaden beim Konsumenten ist halt eigentlich nur mittelbar, nämlich dadurch, dass mehr und mehr Händler vom Markt verschwinden und irgendwann Amazon eben nicht mehr die besten Preise braucht. Tatsächlich haben sie die schon lange nicht mehr bei vielen Produkten. Deswegen lohnt sich immer ein zusätzlicher Preisvergleich in der Regel. Dass sie jetzt 100% der Konsumentenrente abschöpfen, sehe ich nicht. Ich sehe eher, dass sie versuchen, immer noch Marktanteile zu gewinnen und dafür bereit sind, 100% ins Business zu investieren. Das macht sie zu einem furchtbaren Konkurrenten für Geschäftsmodelle, wo man der Besitzerfamilie irgendwie eine Mindestdividende geben muss jedes Jahr oder so. Weil das ist ja der Satz von Jeff Bezos, your margin is my opportunity. Also jeder, der noch Gewinn machen will, gegen den habe ich einen Wettbewerbsvorteil, weil ich keinen Gewinn machen muss oder bereit bin, meine Marge maximal zu reduzieren. Das würde ich eher als das Problem sehen, als dass man jetzt die Konsumentenrente abschöpft in dem Fall. Sondern ich glaube eher, dass man aktiv auf eigene Rente oder Marge verzichtet, um Marktanteile zu gewinnen. So, Punkt 5 ist, ein Unternehmen, das so viel Geld besitzt, sollte was für die Gesellschaft tun. Amazon hat, glaube ich, 66 Milliarden Cash tatsächlich, weil sie auf Free Cashflow optimieren. Ich glaube, das liegt in der Verantwortung, das muss ein Unternehmen für sich selber entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Und dann gilt es für Shareholder zu entscheiden, ob sie Shareholder sein möchten oder nicht, wenn das Unternehmen das tut. Sechster Punkt ist die Steueroptimierung, das würde ich 100% unterschreiben. Wobei auch da muss man fairerweise sagen, das liegt an uns und den Politikern. Wir müssen halt Politiker wählen, die Gesetze machen, die das verhindern. Ein Unternehmen muss immer sozusagen den Weg gehen, der für die Shareholder am besten ist, und das ist definitiv die Steuer zu vermeiden. Aber ultimativ hat auch da die Politik Schuld, dass wir das nicht effektiv verhindern, leider. Aber tatsächlich ist das ein Riesenproblem. Also kurzum, es gibt ausreichend Kritikpunkte an Amazon. Was man aber auch sehr schön in dieser Reportage gesehen hat, dass selbst die größten Kritiker alle noch selber bei Amazon bestellen. Ich glaube, es ist trotzdem ein hervorragend geführtes Unternehmen. Nicht perfekt, aber eins der besten, die ich kenne. Und für mich ist qualitativ trotzdem noch was anderes als Facebook, ehrlich gesagt. Weil sagen, Facebook hat auf Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen deutlich negativen Einfluss als Amazon, meiner Meinung nach.
Ja, ich habe auch mal ein Jahr nichts bei Amazon gekauft als kleines Experiment. Hat mein Leben nicht wirklich verbessert, auch nicht wirklich verschlechtert. Letzte Woche habe ich kurz gedacht, dass...
Ja, und wie gesagt, April, wenn du es bei einem normalen Händler bestellst und es kommt mit DHL, ich glaube nicht, dass das die besseren Arbeitsbedingungen sind. Also vielleicht erfahren wir noch, was sozusagen das bessere Modell ist, um Amazon zu vermeiden und nur in gute Arbeitsbedingungen zu investieren. Aber ich kann, bei einem anderen Online-Shop zu bestellen, der über DPD oder DHL versendet, ist definitiv nicht der bessere Weg, meiner Meinung nach.
Ein DHL-Mitarbeiter meines Vertrauens hat jetzt gekündigt und meinte, dass rate mal, er hat so in seinem Umkreis 200 Kollegen. Wie viel von denen haben in den letzten 6 Monaten gekündigt?
Von 200? 30.
75. Weil alle zu viele Pakete, zu oft die Treppen hochlaufen, zu wenig Geld, zu viel Stress, es wird immer mehr, es wird irgendwie nicht weniger. Und viele arbeiten halt jetzt, nehmen sich einen anderen Job. Sagen zum Beispiel, bei diesen Fast-Commerce-Dingern wäre es viel angenehmer, müsste man nur 3-mal die Stunde die Treppen hochlaufen und würde mehr Geld bekommen. Also, und den würde man ja noch nennen.
Ist Gorilla der Highlight in der Logistikbranche etwa? Der Retter? Das Sanatorium für geplagte DHL-Boten? Spaß. Also, wie gesagt, auch da läuft noch zu viel falsch. Aber der war bei DHL direkt beschäftigt. Das ist ja noch genau. Der bessere.
Der ist eigentlich auf dem obersten Level der Nahrungskette. Wenn er nicht, also verbeamtet ist man da ja wahrscheinlich nicht, aber gibt es wahrscheinlich noch irgendwie 1-2 Leute, die von früher noch irgendwelche Verträge haben und noch besser verdienen. Aber so von allem, was so letzte Meile ist, ist das wahrscheinlich der beste Job, den du in Deutschland haben kannst. Und wenn es der beste in Deutschland ist, ist es wahrscheinlich weltweit der beste Job. Und davon kündigen dann so viele Leute. Also irgendwo ist in dem System halt etwas mächtig falsch.
Was natürlich auch daran liegt, dass es Opportunities gibt. Ne? Also dass es Jobs gibt, die besser zahlen, wo man noch Trinkgeld kriegt. Weil es ein Nachfragermarkt wird, was ist das in dem Fall? Also der Markt für Arbeit ist in dem Fall ein Angebots sozusagen Markt, also dass die Arbeitskraftanbieter bestimmen können, und deswegen wundert mich die Churner nicht. Aber dann weißt du auch, wie schnell sozusagen DHL durch die verfügbare Arbeitskraft in dem Bereich durchchurnt. Das ist ja ein ganz ähnliches Problem, was ich vorhin bei Amazon beschrieben habe. Wenn du, was sind 75 von 200, hast du gesagt?
Ja.
Das sind 37,5%. Das kannst du, dann heißt nach alle 3 Jahre wechselst du deine Belegschaft komplett. Das scheint mir nicht nachhaltig zu sein.
Ne, da sehen wir bestimmt auch ein bisschen was in den kommenden Monaten auf uns zukommen. Dann, letzte Woche habe ich kurz gedacht, es wäre der 1. April. Jack hier, CEO von Square, ehemals Gründer und CEO von Twitter, twittert, dass er jetzt an Web 5 arbeitet mit seinem Team. Und rest in peace, Web 3 VC. Wenn man wohl Web 2 plus Web 3 macht, ist man bei Web 5. Was zur Hölle?
Aber ist das, was er mit Jay-Z zusammen... Nee, wollte er das mit Jay-Z zusammen machen? Oder?
Nee, mit Jay-Z ist was anderes. Mit Jay-Z macht er ein Casino im Ghetto von New York.
Ein Casino?
Nein, also da macht er irgendwie so eine Akademie für Bitcoin, aber...
Ach so.
Also
gutes Casino, Timing, würde ich sagen.
Es gibt einen schönen Artikel von oder eine Meinung von T3N, so, da hätten sie auch ein Casino bauen können. Also da kann ich nur mit einstimmen. Also ich glaube, wenn man junge Leute denen eine Perspektive geben möchte, dann sollte man denen erklären, wie man entwickelt und sonstige Sachen. Aber vielleicht nicht gerade, vor allem, wenn man sich jetzt die letzten Tage anguckt, nicht den Leuten erklären, hey, vielleicht solltest du das hart ersparte Geld in Bitcoin investieren.
Ich weiß schon, wer der Cheftutor oder wie heißt das, der Dekan werden könnte an der Bitcoin University. Hier Michael Saylor von MicroStrategies. Der hat ja den Leuten empfohlen, dass sie einen Kredit auf ihr Haus aufnehmen und das 100% sofort in Bitcoin stecken, Bitcoin bei 58.000 stand.
Ja, Wahnsinn. Also
fast dreimal so hoch wie heute.
Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum es so einen Crash gibt, oder? Also es gab ja jetzt ein krasser Bitcoin- oder Krypto-Crash in den letzten Tagen. Bitcoin aktuell ist bei ein bisschen unter $22.000. ETH ist unter $1,200. Schon schmerzhaft. Also wir haben am Anfang der Folge gesagt, als ich hier mein kleines Bildchen gekauft habe im Dezember, da sah das noch anders aus. Da war ETH noch bei über 4.000. Also ich glaube, es haben einfach zu viele Leute sich Geld geliehen, um Krypto zu kaufen und jetzt alle Panik, oder? Und verkaufen jetzt schnell oder müssen verkaufen.
Also das ist bestimmt ein Effekt, warum es jetzt so schnell runtergeht. Das fand ich einen guten Spruch. Es gab einen Spruch, Aktien nehmen die Treppen nach oben, also steigen langsam, falls man das Bild nicht versteht, und nehmen den Fahrstuhl nach unten, also können dann sehr schnell runterfallen. Und dann meinte jemand, Krypto nimmt den Fahrstuhl nach oben, also steigt sehr schnell und nimmt das Fenster runter. das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, warum es so schnell geht. Das liegt tatsächlich daran, dass viele Leute Margin Trading machen tatsächlich, wobei das auch bei den Aktien teilweise der Fall ist. Aber der Auslöser war ja quasi der Default von Celsius, oder? Einer sozusagen digitalen Sparkasse, wo man angeblich bis zu 17% Zinsen auf seinen Bitcoin bekam.
Ja, super seriös. 17% würde ich sofort machen.
Das hast du schon verstanden. Dann haben sich die letzten 1,5 Jahre ja gelohnt, wenn du verstehst, dass 17% kein valides Versprechen ist und dass man da argwöhnisch werden sollte, wenn man in zinslosen Zeiten 17% Zinsen versprochen bekommt.
Also ich meine, es gibt andere Fonds, die versprechen mir das Zehnfache.
Ja. So, auf jeden Fall haben dann irgendwie zu viele Leute da, also der Kurs ist dann gecrashed und also Leute haben da sozusagen ihr Bitcoin hinterlegt, haben Zinsen drauf bekommen, dafür haben sich andere den Bitcoin geliehen und letztlich haben sie das gemacht, was eine Sparkasse macht, das Geld von einem nehmen und es an die anderen verborgen. Nur, dass es eben dann nicht mehr funktioniert hat, als zu viele Leute ihr Geld abholen wollten und der Kurs gefallen ist, was dann letztlich zu einem Art Bankenrun, würde man das nennen, geführt hat. Nämlich, dass aus Angst, dass da irgendwie, weil der damit konnektierte Coin fällt und so weiter, dass Leute Angst haben, ihr Geld nie wieder zu bekommen, was sie da ja fest quasi geankert haben für die Zeit der Leihe. Daraufhin hat Celsius dann die Withdrawals, also die Abhebung, angehalten. Also es war nicht mehr möglich, das Geld dazu holen. Angeblich sozusagen um sich selbst zu stabilisieren im Auge der Marktturbulenzen. Das schafft natürlich kein Vertrauen, wenn du sagst, alle wollen ihr Geld zurück und deswegen können wir es niemandem geben. Und das hat dann eigentlich so Ripple-Effekte im übertragenen Sinne, also zu weiteren Verwerfungen geführt oder zu einer Kettenreaktion, würde man im Deutschen sagen. Dass dann sozusagen sämtliche anderen Börsen, die irgendwie ein ähnliches Modell haben, also einerseits sind denen die Nutzer zugelaufen, also du siehst, dass die neue Sign-ups haben von Leuten, die glauben, Moment, da gab es die 17% nicht, aber hier gibt es ja 15, das könnte funktionieren. andererseits sind viele andere Plattformen aber da anscheinend schon an die Grenze des Blastbank kommt. Es gab sozusagen das deutsche Produkt Nuri, die waren so eine Art Affiliate oder Frontend für Celsius, mussten die Auszahlung vorübergehend stoppen. Binance hat angeblich wegen, weil die Blockchain verstopft war, meinten sie, müssten sie die Abhebung stoppen. Da ist die Frage so, ne? Man muss ja fairerweise sagen, du hast ja auch an Börsen sogenannte Circuit Breaker, also wenn Panik am Markt ist, vor allen Dingen, wenn man Angst hat, dass es das algorithmisches Trading den Verfall noch steigern könnte und Margin Calls und so weiter, dass man dann sagt, dass der Handel wird ausgesetzt an der Nasdaq, ne? Diese sogenannten Circuit Breaker, also Überlastschalter, glaube ich.
Genau, hatten wir gesehen bei hier GameStop, oder? War das doch?
Genau, genau.
Trade Republic und Robinhood oder sowas hatten doch auch irgendwie mal so kurze Timeouts dann.
Und es ist natürlich aber sehr kompliziert, ne? Weil wenn du sagst, wir stoppen das Trading und das vor allem das Abziehen von Geld von der Plattform, schafft das natürlich kein Vertrauen. Andererseits dann stoppt es auch so ein bisschen impulsives Verhalten und Panik. Ich glaube, der Vertrauensschaden ist ehrlich gesagt größer. Also apropos Vertrauensschaden, ne? Man sieht auch, dass die Bonds zum Beispiel, es gibt ja MicroStrategies, ne? Achso, das Lustige ist doch übrigens, es gab einen Twitter-User namens Schiller Smith, hat getweetet, wie früher mal Celsius Network geworben hat. Und zwar haben die auf Twitter geworben mit, if you don't have free and unlimited access to your own funds, are they really your funds? Unbank yourself with Celsius and join the next generation of financial service, bla bla. No fees, no penalties, no lockups, just profit. und also sie haben quasi damit geworben, dass wenn du nicht frei verfügen kannst über deine Assets, dann sagen, sind es eigentlich nicht deine Assets. Und gleichzeitig haben sie dann eben den eigenen Handel mit Restriktionen versehen. Das ist schon ein bisschen lustig im Nachhinein. Und vielleicht hätte man es ahnen können. Ich bin mir noch nicht 100%. Es fühlt sich immer noch an, als müsste es ein Hoax sein, aber es scheint eine wahre Story zu sein, dass die Forbes 30 Under 30 in Finance war Head of bei Celsius Network. Also es scheinen sich zumindest, vorsichtig gesagt, die Hinweise darauf zu verdichten, dass die vorher eine Karriere im Adult Entertainment Business hat, vorsichtig gesagt. Wie gesagt, ich konnte das mal.
Gut, Leute können sich verändern.
Schwer, das 100% zu verifizieren. Ich weiß nicht, auf welchen Seiten man das testen könnte. Aber.
Gibt es da nicht einen Finance Forward Journalisten, der uns da helfen kann?
Du meinst John Stanley Hunter? Der hat dem Namen nachher, muss ja auch in so einer ähnlichen Branche gearbeitet haben. Genau.
Ja. Aber nochmal zurück zu Web 5. Rate mal, wie viele Leute ich aufrufe, wenn ich bei LinkedIn Web 5 suche.
Das sind dreistellige Anzahl?
Nee, noch nicht. Das sind 44. Aber ich wette mit dir, nächste Woche ist doppelt so viel.
Ist das gründlich?
Und es gibt Leute,
du kannst die ja Mr. Web 5 werden.
Ja, zum Beispiel. Es gibt auf jeden Fall schon, also hier, Top-Click ist, in der Bio steht dann Building Something in Web 5. Und dann gibt's so hier, ich bin hier bla 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 Webchanger in Hashtag Web 5.
Vielleicht hätte man es doch ahnen können.
Ja, ich verstehe alles nicht so geil. Also es gibt ja so ein paar Slides dazu, die sagen, control your identity. Also man könnte jetzt von einer Social Media App ganz schnell auf die andere gehen, weil man seine Daten besitzt, seine Identity besitzt. Damit hat Jack ja eigentlich nur gesagt, okay, Twitter ist toast, wenn das funktioniert.
Oder ist ein dezentrales Protokoll. Angeblich wollte er das
ja
immer.
Ja, und das andere, was ich nicht verstehe, ist, warum auf Bitcoin? Also ich habe gedacht, dass Bitcoin überhaupt nicht, also dass man da überhaupt nichts drauf bauen kann, dass das viel zu langsam ist und so weiter. Ja, sehr viele Fragen.
Bitcoin Ultra ist ja nicht.
Ich Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht kann das irgendjemand auf unserem Discord-Server oder auf Twitter erklären.
Apropos Bitcoin-Ultras, es gab ja auch diesen genialen CEO von MicroStrategies, Michael Saylor, der es für eine gute Idee hielt, sich von dem, also sich Geld zu borgen und damit 130.000 Bitcoins zu kaufen und seine Firma zu legen. Was tatsächlich, also das muss man fairerweise sagen, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine schlaue Strategie, weil es sozusagen eine regulatorische Lücke geschaffen hat. Viele große Unternehmen durften regulatorisch nicht in Bitcoins investieren, weil es eine nicht weiter noch bis dahin noch nicht definierte Anlageklasse war. Und dadurch, dass er quasi gesagt hat, meine Firma hat, also das operative Geschäft meiner Firma läuft so schlecht, dass man es eh vernachlässigen kann. Deswegen werde ich jetzt eine Bitcoin-Bank. Und wenn ihr mich investiert, profitiert ihr damit automatisch vom steigenden Bitcoin-Kurs. Also er hat eigentlich ein Exchange-Traded, das erste Exchange-Traded-Product für Bitcoin gebaut. Nämlich eine indirekte Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, wenn du eigentlich in Bitcoin nicht investieren darfst oder zu doof ist. Das war, glaube ich, schlau. Das auf Pump zu machen, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil theoretisch bei 21, und die hatten wir zwischendurch erreicht, hätte sein Margin Call kommen müssen. Der hat die 130.000 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 30.700 US-Dollar gekauft und angeblich weiß der Markt, dass bei 21.000 sozusagen er einen Margin Call bekommt. Das heißt, dass die Bank sagt, du musst jetzt verkaufen, weil wir können dir nicht noch mehr Geld leihen, dann du bist schon überschuldet oder du hast ein Liquiditätsproblem. Vermutlich hat das aber irgendwie geschafft, neues Collateral, also neue Sicherheiten zu hinterlegen und wurde noch nicht aus dem Deal ausgestoppt. So oder so hat er aber schon rund 1 Milliarde US-Dollar verloren gerade. Also der Bilanzverlust bei MicroStrategy sollte lustig aussehen im nächsten Quartalsbericht. Die Bonds, also MicroStrategy hat ja auch Bonds, also Schuldverschreibung aufgenommen dafür. Die traden inzwischen so bei rund 50% des Wertes. Das heißt, dass der Markt einigermaßen, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass, also mit 1 zu 2, um genau zu sein oder einigermaßen genau zu sein, dass die Firma sozusagen die nächsten 7 Jahre nicht überleben wird. Ich glaube, so lange laufen die Bonds. Übrigens, selbst die Coinbase-Anleihen notieren heute bei 65%. Das heißt, rund ein Drittel Wahrscheinlichkeit, they're not gonna make it, bis die fällig werden. Also die Skepsis selbst in die Unternehmen nimmt da deutlich zu. Und im Nachhinein sieht es jetzt schon so aus, als wäre das ein Sektor, den man vielleicht doch besser, also so wie das jetzt quasi sich die Börsen da gegenseitig anstecken mit den Bankenrun, also das nutzt, also insgesamt haben, du hast ja gesehen, ne? Ethereum hat, glaube ich, 30% verloren, Solana mehr als 30%, Polkadot auch mehr als 30%, Bitcoin mehr als 20%, plus dass eben sozusagen das wie ein Virus von Börse zu Börse gesprungen ist und von Netzwerk zu Netzwerk. Das ist ja schon sehr gefährlich, dass Leute da sozusagen so massive Angst haben, dass ihr Vermögen weg sein konnten und dass das dann so eine Kettenreaktion auslöst. Andererseits muss man fairerweise sagen, dass ein Bankenrun in der sozusagen Fiat-Welt genau die gleichen Konsequenzen hätte. Also würde damals, als Fannie Mae und Freddie Mac sagen, die Hypothekenbanken in den USA oder die, ja, was sind das, Genossenschafts- oder Hypothekenbanken in den USA sozusagen durch Lehman in Probleme geraten sind, ist genau das oder fast beinahe passiert, beziehungsweise in Deutschland, in Europa hat man dann gesagt, wir bürgen für unsere Banken, weil die ja Exposure hatten zu dem Problem auch. Problem ist, glaube ich, eher, dass keine Regierung sagen würde, wir bürgen hier für ein paar Kryptomilliardäre, sozusagen für deren Ventures da, dass wir die Schulden zahlen, wenn was ausfällt. Also es ist unmöglich, dieses Vertrauen herzustellen, was man für den Banksektor und selbst das schweren Herzens gemacht hat. Aber ich will nur sagen, ist, glaube ich, fair zu erwähnen, dass würde es im normalen Bankensystem passieren, hätte es sehr, sehr ähnliche Effekte, würde die Politik nicht sehr schnell einschreiten und irgendwelche Garantien für Banken aussprechen, sondern es wäre wahrscheinlich schon auch da der Fall. Was auch krass ist, wie viel der Kryptomilliardäre jetzt von heute auf morgen quasi pleite sind. Ne? Celsius war, glaube ich, mit mehreren Milliarden bewertet, hat allein 860 Millionen an Funding eingesammelt. die jetzt ja offensichtlich futsch sind, wenn man den sagen, Bankrott befürchtet. Unter anderem 400 Millionen vom Quebec Pension Manager Fund. Oder nee, in einer Runde von 400 Millionen haben die, waren die der Leader. Also Pension, auch wieder ein kanadischer Pensionsfund. Da weiß man jetzt nicht, wie viel Milliarden der groß ist. Ne? Vielleicht ist er 10 Milliarden groß, dann machen die 200 Millionen gleich keinen großen Unterschied. Aber muss man schon in Frage stellen, ob das sinnvoll ist, wenn und natürlich diese ganzen Äußerungen irgendwie verkauf dein Haus und investiere oder sollten nicht Unternehmen immer ein Fünftel ihrer liquiden Mittel in Bitcoin halten, so, das sieht jetzt im Nachhinein alles nicht besonders schlau aus.
Zumal ja, für Tesla zum Beispiel oder Block.
Bitte?
Für Tesla und Block muss es ja auch nicht so gut sein.
Ah ja, genau.
Die sind da ja auch ziemlich viel
reingegangen. Ja, genau. Also die Daten sind schon gar nicht mehr aktuell, aber also MicroStrategy ist deutlich über 20% im Minus, aber dadurch, dass gehebelt war, ist es problematisch. Also rund eine Milliarde. Tesla ist auch 25% im Minus, sollte so 350 Millionen Bilanzverlust dadurch haben. So, das wird die nächsten Ergebnisse ordentlich verhageln. Block hat relativ günstig eingekauft, ist wahrscheinlich nur rund 10% im Minus und das sind auch nur so 20 Millionen ein bisschen und ein paar zerquetschte. Das Land El Salvador hat definitiv bei High sehr low gemacht, also sehr low vielleicht noch nicht, aber bei High gemacht. Die haben schon über 50% Verlust gemacht. Die haben nämlich für über 45.000 US-Dollar eingekauft und sind, sagen, haben das Vermögen ihrer Bürger damit halbiert.
Bereits wow. Mit und wie viel Geld sind die da rein?
Ja, nur 60 Millionen. Nee, 60 Millionen ist der jetzige Wert. Also es waren mal 120 Millionen. Das ist für ein Land wie El Salvador, aber relativ, ich gucke mal, was das GDP ist, aber das ist, glaube ich, für El Salvador signifikant Geld. 25 Milliarden ist das GDP. Aber der Staatshaushalt ist natürlich nur ein Bruchteil davon. Naja, war vielleicht im Nachhinein nicht so schlau. Aber ja, die Tesla-Bilanz sollte es ordentlich verhageln, oder das Income-Statement. MicroStrategy ist sowieso durch, glaube ich. Square würde es nicht so hart betreffen. So, wie steht denn unsere Wette? Glauben wir, dass Bitcoin Ende des Jahres eher bei 100.000 ist? Oder eher bei, also bei 0 wird es natürlich nicht sein, aber würde es näher an 100.000 oder näher an 0 sein? Das wäre die richtige Frage.
Meine Frage wäre, ist es nächste Woche oder bei der nächsten Aufnahme am Freitag unter 20?
Dann dürfte MicroStrategies definitiv fertig sein mit der Welt. Deswegen macht das auch Sinn für die jetzt noch mehr Collateral zu hinterlegen, weil der Typ ist eh durch. Also entweder das klappt jetzt gerade noch so und wenn nicht, ist auch vollkommen egal, ob er noch irgendwie ein bisschen mehr Geld da reingejagt hat. Der kann danach irgendwie aus dem Fenster springen auch. Also kompliziert.
Ich schaue gerade auf unsere Predictions 2020. Also wir haben beide gemeint, dass ETH sich verdoppelt in diesem Jahr. Ich glaube, das wird schwierig.
gerade wenn NFT, also gerade wenn NFTs nicht mehr wirklich hochkommen, wird schwer. Wer kann uns retten? Jack und die Musik. Ich glaube, wenn du
ja,
Musik.
Aber der macht ja Bitcoin. Der geht ja gegen ETH auf Bitcoin.
Verdammt. Was machen wir da?
Brauchen jemand anders.
NFTs ist auch durch, glaube ich. Ich glaube, NFTs hat das Hauptproblem verspielt, nämlich das basiert ja auf einer gewissen Knappheit. Und es gab einfach so viel scheiß NFTs, die rausgekommen sind.
Ich hätte einfach verkaufen sollen, als du dein erstes NFT gekauft hast. Das
als
war der
ich Peak. Eingekauft habe, hättest du verkaufen sollen.
Next time.
Aber ich glaube, du hast so eine krasse Inflation, also so ein hohes Überangebot an NFTs. Es gibt gar nicht so viele Interessenten für NFTs. Und dadurch, dass die Knappheit fehlt und dadurch, dass jeder Depp NFTs kreieren kann, ohne Ende, ist vollkommen klar, dass es eigentlich zu einem Preisverfall kommen muss, weil die...
Auf der anderen Seite könntest du sagen, ist so ein bisschen wie Dotcom-Bubble und so ein paar Player von damals schaffen es, langfristig Value zu kreieren.
Aber wenn das Momentum einmal weg ist, wirst also gut, vielleicht bauen... Also es gibt eine Chance, dass du wirklich beweist, dass du eine geile Community gebaut hast. Wenn so Bored Apes oder sowas, wenn die wirklich eine richtig gute Community bauen, dass das weiterhin Wert behält oder sogar einen Wert zulegt, das könnte funktionieren. Aber 99% der NFTs werden komplett wertlos sein in einem Jahr, bin ich mir relativ sicher. Einfach gar nicht so, 99% klingt viel, aber es ist einfach, weil ich glaube, man sieht gar nicht sozusagen, was der Deep Stack an NFTs ist, den wir nicht mal sehen, weil einfach so viel neuer Schrott jeden Tag produziert wird.
Ja. das auf jeden Fall. Wir werden sehen. Ihr kriegt das alles live mit, was mit meinem Clown passiert über die nächsten Monate.
Das kann ich dir schon sagen, was damit passiert.
Ja, ja. Ich bin positiv. Dann nicht so positiv. Coinbase. Jeder Fünfte muss gehen. Brian Armstrong, der CEO, hat sich einen Blogpost gegönnt und es nochmal erklärt. Ich fand den Post ganz okay.
Du als Layoff-Experte, sagen signed off?
Ich würde sagen, er hat sich mit Brian von Airbnb unterhalten, Brian Chesky, und hat ihm das Ding ein, zwei Mal vorher geschickt zur Kontrolle. Und das sind jetzt die beiden Vorlagen, wie man es macht, oder?
So gut meinst du, ja? Also 18% haben sie gehen lassen, haben relativ klar gesagt, dass sie overhired hat, haben. Schätz mal, was Coinbase im letzten Quartal Verlust gemacht hat. Ich glaube, es wird dieses Quartal deutlich schlimmer aussehen. Aber
oh, keine Ahnung. Für Zahlen bist du zuständig.
Net Loss 430 Millionen im Quartal. Das ist schon relativ viel. Also sie haben 6 Milliarden auf der Bank, wobei da müsste man mal die Nettoposition ausrechnen. Das sind vielleicht teilweise auch Kunden. Ach nee, Customer haben sie separiert. Also wahrscheinlich haben sie noch 6 Milliarden selber. Cashflow sind aber sogar negative 830 Millionen. Und das nächste Quartal sollte deutlich schlechter sein. Sieht nicht gut aus. Und deswegen
hätten vor allem den dummen NFT-Marktplatz nicht bauen sollen. Jetzt im Nachhinein. Hätte man damals nicht gewusst. Man hat die ganze Zeit auf OpenSea geguckt und gesehen, wie krass das da funktioniert, wie krass das funktioniert.
Ja, das muss man schon bauen. Das wäre, glaube ich, sträflich gewesen, das nicht zu machen, oder?
Ja, aber da ist ja nichts los.
Und die haben auch 1,7 Milliarden operative Ausgaben im Jahr. Ich glaube, weil ein Kryptoentwickler eine Viertelmillion kostet oder was, wenn das reicht.
Ein Kryptoentwickler in Amerika kostet normaler Entwickler schon so viel.
Die zahlen 2 Milliarden an R&D im Jahr. Also Run Rate, 570 Millionen pro Quartal.
Ja, und dann werden sie einfach überholt. Von Web 3 auf Web 5. So ein Mist.
Alter, wie kann man so viel Geld ausgeben für eine Trading-Plattform? Ich finde es schon krass. Also Total Operating Expenses sind 1,7, ziehen wir mal die Transaction Expense, also was sie an Transaktionskosten haben für die Umsätze ab. Dann sind wir bei 1,5 Milliarden, sind 6 Milliarden OPEX im Jahr für eine Trading-Plattform. 6 Milliarden. So, wir machen
aber das war doch mal eine Umsatz. Empfehlung von dir oder eine Idee. Irgendeinem Podcast habe ich mal gehört, dass du die Aktie kaufen würdest oder kaufen wolltest.
Ich finde das dafür, also um sich dagegen zu versichern, dass Krypto durch die Decke geht, finde ich Coinbase immer noch für den Durchschnitts-User besser als in einzelne Währungen zu investieren. Da würde ich dabei bleiben. Aber ich finde schon, dass die hier irgendwie ein Ausgabenproblem haben. Die müssen mal zu Peter Zwegert gehen und sich vorrechnen lassen, warum sie, ich verstehe nicht, wie man auf so hohe OPEX kommen kann bei dem Geschäftsmodell. 6 Milliarden im Jahr.
Ja, Wahnsinn. Wir haben eine Frage, wie man sich davon richtig reduziert oder wie reduziert man sich richtig von Mitarbeiterinnen in Startup-Firmen? Da kann man eigentlich fast nur sagen, dass man es einmal konsequent macht und dass man wahrscheinlich fast doppelt so viele Leute rauswerfen sollte, wie man eigentlich möchte. Also wahrscheinlich bei allem, was wir jetzt gesehen haben, ist natürlich alles drastisch, was egal, ob es irgendwie 15 oder 20% ist oder sowas. Aber wenn man jetzt so drauf guckt, könnte man fast sagen, eigentlich könnte die Nummer fast doppelt so groß sein.
Ja, ich glaube, bei der Frage geht es eher darum, sozusagen, was ist das Richtige? Also wen würdest du? Du musst, bleiben wir bei den 18%. Wen würdest du, also wie entscheidest du, wer gehen muss?
Ich fand das bei Airbnb schon ziemlich perfekt mit, wir machen jetzt alles, was irgendwie nebensächliches Business ist, alles, was Experimente sind, Forschung und so, hören wir jetzt auf, wir konzentrieren uns jetzt nur aufs Core-Business. Das hätte ich jetzt bei Coinbase vielleicht auch gemacht, dass man sagt so, okay, NFT ist jetzt erstmal auf Fokus, auf Eis und dann hier die paar Seitenexperimente auch. Wir konzentrieren uns jetzt einfach nur, dass wir hier der sicherste Platz sind, dein Krypto auch durch den Kryptowinter weiter zu halten, zu führen, zu traden.
Ich glaube, prinzipiell ist es eine gute Herangehensweise, zu sagen, dass du so Pet-Projects, Moonshots, dieses ganze Betting for the Fences zuerst einfrierst und sagst, so, dass das waren irgendwie Luxusprojekte, die machen wir nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Im Fall von Coinbase ist es dann wiederum aber nochmal speziell, weil zum Beispiel die Investments in das Krypto-Ökosystem und Dapps und sowas hätte ja eventuell erst dazu geführt, dass es überhaupt funktioniert. Also sie mussten ja eigentlich noch was bauen, damit das Krypto-Ökosystem sozusagen noch mehr Rückenwind bekommt und eventuell dabei durch Zufall den ersten echten Use Case für Krypto erfinden. Deswegen ist es, das war strategisch schon wichtig. Aber trotzdem ist es natürlich, also eine gute Herangehensweise, sozusagen da anzufangen. Was ist nicht essentiell? Was ist nicht Core Business? Und das sind ja ganz oft nicht mal Pet Projects der Firma oder des CEO, sondern manchmal auch der Investoren. Dass die nämlich sagen, in Zeiten, wo Geld billig ist, uns interessiert die Kryptobörse nicht. Sagen, was ist der Next Level Shit? Die halt sich genau wünschen vom Gründer oder Gründerin, dass du dieses Betting for the Fences machst. Wie kann das noch 10-mal größer werden? Wie gesagt, insbesondere wenn Geld nichts kostet, dann ist der Druck von außen noch mehr zu hiren und auch die letzte Chance noch wahrzunehmen immer sehr groß. Und deswegen ist dann schon auch das Erste wahrscheinlich, was man wieder einstellen sollte. Ansonsten gesetzlich ist man in manchen Ländern dazu verpflichtet, dieses letztlich LIFO, also Last In, First Out, zu machen, also die Leute, die man zuletzt geheiert hat, auch zuerst entlassen. Die Softform davon wäre natürlich irgendwie erstmal die Leute, die in der Probezeit sind, nicht zu übernehmen und einen Hiring Freeze zu machen. Das führt ja netto auch zu also bei einem DHL wäre es zum Beispiel so, die müssten gar nicht feuern, die könnten einfach ein Jahr warten, sind jetzt ein Drittel der Kräfte weg, hast du gerade erklärt. So, das ist dann natürlich komfortable Lage auf einmal. Ansonsten, ich glaube, Rasenmäherprinzip ist doof. Sieht man relativ oft, dass man sagt, in jeder Abteilung muss 10% sparen. Finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Das klingt fair und nachvollziehbar, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt gut. Oft wird im HR-Recruiting zuerst gespart, weil man ja weiß, dass man insbesondere auch, also A, ist das sehr personalintensiv und man weiß ja auch, man muss kurzfristig erstmal keine neuen Leute einstellen, deswegen ist das da besonders. Man würde am liebsten natürlich performancebasiert entlassen. Das ist teilweise gesetzlich aber gar nicht so einfach. Und also muss man auch noch beachten, wenn man betriebsbedingt kündigt, also man sagt irgendwie, wir machen ein Land zu oder wir machen Abteilungen zu oder ein Projekt, dann darf man tatsächlich, glaube ich, gesetzlich Leute mit der gleichen Job Description eine Zeit lang nicht wieder sofort einstellen, wenn ich mich nicht irre, damit das nicht missbraucht wird. Ja, performancebasiert, also wenn man es nutzen kann, um performancebasiert zu kündigen, dass man einfach die Teamchefs und Chefin entscheiden lässt, wer sozusagen auf wen kann das Team am ehesten verzichten. Das wäre natürlich ein guter Weg, sozusagen dieses Wachstumsfett, also sozusagen die undefinierten Teil der Körperschaft, so also ein bisschen runterzuschrauben. Gelingt aber gefühlt gar nicht so oft, ehrlich gesagt, obwohl es natürlich der Top-Zustand wäre. Aber ich meine, im Fall von so, wenn die Kryptobörsen jetzt alle entlassen müssen, ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Dann können sich Entwickler in Zukunft wieder dem produktiven Teil der Gesellschaft widmen.
Genau, Web 5.
Nein, wieder zurück ins Web 2. Das Web 2 ist halt noch nicht vorbei. Das ist jetzt in der Reifephase. Das wird jetzt richtig produktiv gerade erst.
Dann lass mal zu einer guten News der Woche gehen. Coach Hub hat eine Finanzierungsrunde announced. 330 Millionen, um das Coaching international zu demokratisieren.
Ja, ich glaube, 330 Millionen ist das Total Funding, also aller bisherigen Runden. Ne? Aber die letzte war dann wahrscheinlich irgendwie bei 200 oder so. Sekunde, erfahren wir das. Vielleicht schaue ich nochmal nach, sicherheitshalber.
In der Zwischenzeit erkläre ich mal das Produkt, so wie ich es aus der Ferne verstanden habe. Und zwar ist es ein B2B-Produkt. CoachHub verkauft Coaching remote an Unternehmen. Das bedeutet, ein Unternehmen kann das anbieten als Benefit oder Persönlichkeitsentwicklung. Wahrscheinlich HR kauft das wahrscheinlich meistens ein. Und dann haben Mitarbeiterinnen Zugang zu Videocalls mit Coaches und es gibt dann auch so ein bisschen wahrscheinlich andere Möglichkeiten, irgendwas nachzulesen, Videos anzugucken. Und so Plattformen von wahrscheinlich ähnlich wie, ja, ich hätte jetzt gesagt ein Airbnb, also ein Marktplatzmodell mit 3.000, 4.000 Coaches weltweit, gegründet von zwei Brüdern, die vorher schon mal sich ein bisschen ausgetobt haben unternehmerisch, unter anderem MyParfüm gemacht haben und eigentlich ein ganz nettes Business. Könnte sagen, das Risiko ist wahrscheinlich sicherzustellen, dass die Coaches alle super sind, aber da werden wahrscheinlich die Firmen schon drauf achten. HR liebt es bestimmt, weil sie so ein, ja, ein Dashboard haben, wo sie sehen, wie viele Mitarbeiter den Service annehmen und alles. Und das Geschäftsmodell ist auf jeden Fall in guten Zeiten wahrscheinlich super, weil es vielleicht auch nicht jeder oder weil die ein oder andere Person bezahlt wird, aber es nicht macht. Also so ein bisschen Abo-Prinzip. Könnte mir halt vorstellen,
dass das Fitnesscenter-Prinzip ist das auch, oder?
Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass die halt einen derben Rückenwind hatten während Corona, dass jeder sich überlegt hat, okay, was kann ich meinen Mitarbeiterinnen anbieten, dass sie im Homeoffice nicht vereinsamen oder wie kann ich sicherstellen, dass die irgendwie alle okay sich entwickeln und so, weil es halt auch, weil der persönliche Kontakt halt auch gefehlt hat. Jetzt eben haben wir gesehen, wenn halt Marketing gespart wird, wenn Mitarbeiter entlassen werden, wenn du gesagt hast, bei HR wird gespart, dann wird bei sowas, was ja auch so ein bisschen HR und ja Benefits ist, wird da vielleicht auch gespart. Hab mir gedacht, vielleicht werden die jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten auch B2C anbieten. Also das hatte ich ja, mein erster Gedanke war, oh cool, ich melde mich da mal an, mal gucken, ob ich coachable bin, aber als normale Person ist es eigentlich, also ist es aktuell noch nicht möglich, sich da anzumelden und einfach meine Coaching-Stunde zu machen.
Du hast zweimal wöchentlich hier Coaching. Was willst du noch?
Ja.
Was wäre die Disziplin, also was würdest du vom Coach erwarten, beziehungsweise was wäre die Disziplin, in der du dich gerne noch coachen lassen würdest?
Aktuell, ich glaube, Coaches sind vor allem gut, wenn es einem nicht so gut geht. Und aktuell habe ich das Gefühl,
dir geht's so gut, alles in das Ordnung. Auch mal
Eindruck, solange ich zweimal die Woche mit dir telefonieren kann, ist alles in Ordnung.
Ja, richtige Antwort. Also genau, die Runde ist 200 Millionen eben, also hatte ich recht. Also sie haben vorher schon 130 eingesammelt und jetzt kommen nochmal 200 hinzu. Damit wahrscheinlich sind sie irgendwie knapp unter Unicorn oder Unicorn-Status. Ich dachte intuitiv schon erst, das ist ganz schön viel. Warum würde jemand investieren? Und dann dachte ich aber, wahrscheinlich hat das relativ gute Unit Economics. Also es ist halt so ein bisschen wie so ein Fitnesscenter-Abo, die Mitarbeiterinnen dürfen unbegrenzt mit dem Coach auf der Plattform quasi kommunizieren für einen Fixbetrag. Ich glaube, was gut ist, du hast quasi eine automatische Revenue Expansion über die Anzahl der Mitarbeiter, die das nutzen im Unternehmen. Vielleicht fängt nur ein Team oder ein einzelner Mitarbeiter, Mitarbeiterin da an das und möchte das nutzen. Dann haben Unternehmen natürlich zumindest bisher fast unbegrenztes Budget für Employee Benefits gehabt. Also wenn du einen Urban Sports Club bezahlst, deinen Mitarbeitern, dann kannst du ihnen auch irgendwie Coaching, Mental Health oder was weiß ich noch kaufen. Das heißt sozusagen im War for Talents war das ein Faktor für die, sagen wir mal, HR-Maximalisten, also zum Beispiel in Google, Facebook und so weiter, die im Zweifel alles kaufen, was es gibt. Da verkaufst du es wahrscheinlich von alleine. Dann hast du den Vorteil, dass eventuell Mitarbeiter das selber ins Unternehmen reintragen. Also du hast so ein trojanisches Pferd im Sales, dass du nicht mal mit jedem Unternehmen sozusagen Hard Sales machen musst, sondern ein Mitarbeiter wünscht sich das, darauf sagt das Unternehmen, also fragt das Unternehmen nach einem Angebot und dann hast du mit Sales eigentlich schon einen Fuß in der Tür und du hast auch schon einen Champion, der sich das gewünscht hat vom Unternehmen. Das, und dann sagst du einfach, wir können das übrigens hier bis zu 30 Mitarbeitern oder bis zu 300 Mitarbeiter im Unternehmen abbilden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Unit Economics wirklich gut sind, dass die Revenue Expansion gut funktioniert. Was ist ja ein SaaS-Modell letztlich oder Access zur Plattform, aber so ein Fix Recurring Revenue Modell. Das sollte einigermaßen gut funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, dass wirklich brutal gute Unit Economics entwickelt. Das Einzige, was ich mich dann frage, ist, wenn man das dann sozusagen ad absurdum treibt, was ist denn, wenn jeder mal coachbar wird oder gecoacht werden würde? Wie wahrscheinlich ist es dann, dass du die besten Coaches auf deiner Plattform hast, wenn du irgendwie Tausende, Zehntausende von Mitarbeitern abdecken musst? Und vor allen Dingen, wenn das für einen Fixpreis passiert. Also das Ding könnte auch genauso gut, glaube ich, Mac Coach heißen. Weil es ist ja schon auch der Discounter für Coaching. Wenn du, die sagen natürlich, sie haben Top-Coaches, aber wenn ich das für einen Fixpreis verkaufe und wenn ich pro zusätzliche Session entweder nur einen kleinen Betrag oder, ja, die Coaches werden schon entlohnt werden einzeln, aber für einen wirklichen Top-Coach, MWD, da macht das ja wahrscheinlich keinen Sinn, ausgerechnet zu der Plattform zu gehen, wenn ich weiß, ich kann auch irgendwie C-Level und Director-Level für 200 bis 400 € pro Stunde coachen, oder? Also das wäre so ein bisschen die Angst, dass es eben dann nicht die Top-Coaches, zumindest wenn das wirklich groß wird, anzieht. Was ich total glaube, ist, dass es auf beiden Seiten ausreichend Angebot und Nachfrage gibt. Ne? Du hast definitiv viele Mitarbeiter, also es ist eigentlich ein dreiseitiger Marktplatz, oder es ist C2B2B oder Employee2B2B oder wie man das auch immer nennen will. Also es gibt genug Employees, Arbeitnehmer, die sich das wünschen, glaube ich, sozusagen Zugang zu Coaching zu bekommen, vielleicht sogar in verschiedenen Fach- und Lebensbereichen. Es gibt genügend Arbeitgeber, die das anbieten möchten im War for Talents. Und es gibt wahrscheinlich, ich habe den Eindruck, es gibt auch ausreichend Coaches verschiedenster Qualitäten, die Lust hätten, noch neue Kunden aufzunehmen, wenn ich meine LinkedIn-Anfragen so anschaue. Das macht es wahrscheinlich, dass sie, also dazu, das führt wahrscheinlich dazu, dass sie auf allen Marktseiten offene Türen einrennen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Sales-Metriken total gut aussehen, dass die Revenue-Expansion total gut aussieht tatsächlich. Und das ist wahrscheinlich, zumindest potenziell wächst wie Unkraut. Ich glaube nur, dass wenn es wirklich groß wird, dass es dann schwer wird, irgendwie die Leistungsversprechen zu halten und die Erwartungen der Mitarbeiter auch zu erfüllen. Und im Zweifel willst du vielleicht irgendwann so ein Level-Up oder Premium haben, dass ich dann doch lieber einmal die Woche oder einmal im Monat ein bisschen mehr Geld ausgebe, um mit einem richtig guten Coach meine Probleme. Also, was nicht heißt, dass da schlechte Coaches sind, ne? Aber sagen, es ist ja schon klar, dass wenn du so ein Flatrate, ich will jetzt nicht sagen, woher man das Modell noch kennt, ne? Aber sagen, wenn du so ein Flatrate-Modell machst, ist es unwahrscheinlich, dass dahinter daneben die absolute Qualität steckt. Oder vielleicht verstehen wir es auch noch nicht. Aber.
Ja, ich habe es eher von der anderen Seite gesehen, von der Zielgruppe, also von den Leuten, die sich coachen lassen oder coachen lassen wollen. Ab welchem Punkt würde man dieses Modell nutzen oder ab wann will man dann doch irgendwie jemanden vor Ort haben, jemanden, der einen shadowt, also mal so einen halben Tag mit jemandem mitgeht oder so. Und fand das, aber ich finde das Modell durchaus spannend und kann schon mir vorstellen, dass das auch echt, dass sich Leute damit super entwickelt haben. Vielleicht jetzt nicht auf Top-C-Level, aber so vor allem ja, in jungen Jahren da irgendwie mal nochmal ein bisschen ja, Austausch zu haben, ist schon super. Ich persönlich hatte mal einen Coach und habe mich mal so auf der Suche danach gemacht. Und ich fand so die Suche nach dem Coach, der oder die Coachin, die zu einem passt, war schon abenteuerlich. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie bei 5, 6 Leuten war und bis ich jemanden gefunden habe, weil es ja schon, muss ja schon irgendwie passen, ne? Ich glaube, den Job kann nicht jeder machen. Das Matching könnte ich mir schon schwierig vorstellen ab und zu.
Ja, ein weiterer Vorteil von dem Modell ist wahrscheinlich, dass sie wenig Marketplace-Umgehung haben. Also dadurch, dass der die Coach ja immer neue Kunden braucht schon, ist es unwahrscheinlich, dass sie sagen, ich kooperiere jetzt direkt mit dem Unternehmen. Weil das Unternehmen will ja nicht mehr als die Flatrate zahlen unbedingt.
Auf der anderen Seite findest du jeden von den Coaches auch auf LinkedIn. Also.
Ja, aber es ist ja nicht billiger. Also ist ja wahrscheinlich an, die sind nicht
alle,
billiger, oder?
Alle Freelancer.
Ja, aber wenn du die Flatrate bezahlst, macht es ja keinen Sinn, die nochmal als Freelancer zu bezahlen. Und dass das ganze Unternehmen dann einen Coach abkündigt, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Metriken ganz gut aussehen könnten.
Glaubst du nicht? Also ich könnte mir schon vorstellen, also stell dir vor, wir hätten jetzt hier unser kleines Unternehmen mit irgendwie 100 Leuten. Dann würden wir uns irgendwo anmelden und würden hören, irgendwie, es gibt irgendwie 3 Coaches, die machen außerordentlich super Job mit denen. Ich wäre schon geneigt, dann mit einem von denen vielleicht einen Deal zu machen und zu sagen, so, du bist jetzt unser Coach, ab jetzt bist du irgendwie jeden Donnerstag von 12 bis 18 Uhr für uns verfügbar.
Und dann willst du Coach abkündigen?
Ja. Wenn ich einen habe, mit dem ich suche, wo ich sage, so, der, das ist unser Top-Mann.
Ja, du brauchst ja eh One-on-One oder Top-Frau. Du brauchst ja eh One-on-One-Coaching, aber und für viele. Und vertrauen nicht vielleicht Mitarbeiter einem externen Coach sogar besser, als wenn der von der Firma gestellt wird? Also wenn da so ein Mittelsmann dazwischen ist, schafft das vielleicht nicht auch Vertrauen, dass man sich mehr ein bisschen doch besser öffnen kann, dem Coach?
Möglich, aber. Also kommt so ein bisschen drauf, es kommt, glaube ich, eher drauf an, wie sehr man der Person vertraut, anstatt dem Unternehmen. Aber klar.
Ich habe noch nie einen Coach, ich hatte einen Volleyball-Coach, seitdem nicht mehr. Worin sollte ich mich coachen lassen, deiner Meinung nach? Bitte?
Du hast einen Sprachcoach.
Ach, und Sprachcoach hatte ich, genau. Das war gut, ja.
Genau, die hat für dich ja auch andere Probleme gelöst. Also,
genau, es war mehr Psychotherapie eigentlich. Oder Beziehungstherapie mit dir. Hat aber gut funktioniert soweit.
Ja,
dann brauche ich die Frage gar nicht stellen. Dann bin ich ja doch coachingfähig.
Genau. Dann zum Abschluss machen wir noch Brace Earnings oder verschieben wir das auf Freitag?
Wir können. Ja, warte mal eine Sekunde, lass mal auf die Uhr schauen. Hat gar nicht aufgenommen. Nee, Spaß. wir haben 2 Stunden voll. Ich würde sagen, wir strapazieren das. Wir machen einen Teaser. Wir reden nächste Folge einerseits über die Brace. Wer weiß auch, was noch wieder für News kommt bis zum nächsten Mal. Eigentlich sollte man, was man hat, hat man, sagt Mama.
Ach Quatsch, aber nee,
wir machen einen Teaser. Nächste Woche geht's. Cathy Wood is pulling a reverse Thelen. Und zwar, nachdem sie in den Public Markets komplett verbrannt wurde mit ihrem Fund, hat sie jetzt beschlossen, in die Private Markets zu gehen, also Venture Funding nochmal zu versuchen. Da sind die Bewertungen noch hoch, bis Cathy Wood ankam. Und jetzt möchte sie auch da sozusagen mit dem Fahrstuhl runterfahren.
Gut, in welches Quick Commerce Startup investiert sie als nächstes?
Ja, stimmt, vielleicht sollte Gorillas mal mit dir sprechen. aber, also ja, Frank Thelen wird vom Venture Investor zum Fondsmanager. Cathy Wood versucht es genau andersrum. Das gucken wir uns nächstes Mal nochmal genauer an. Und dann gibt es die Brace Awnings. Und vielleicht reden wir auch nochmal über den Tesla-Split. Und ob das jetzt gutes Signaling ist oder was das sonst sein könnte.
Und du hast irgendwann, hast du mal von deiner Arbitrage-Idee erzählt. Wirst du die uns auch mal auch irgendwann Zeit, erzählen?
Ich würde das Free Money wirklich gern weggeben, aber haben wir leider keine Zeit zu heute.
Okay, vielleicht nächste Folge. Und zum Abschluss, es gibt jetzt ein paar Community-Treffen, die organisieren sich auf unserem Discord-Server. Also schaut einfach mal im Internet nach Doppelgänger Discord-Server und dann sind Treffen, ich glaube Hamburg, Frankfurt.
In Berlin will keiner, ein Glück.
München und so weiter. Eigentlich viele Städte rund um Deutschland, auch ein bisschen Österreich und Schweiz. Und ja, falls ihr Hörer, Hörerinnen kennenlernen wollt, euch mit denen austauschen wollt, checkt den Discord-Server. Also, habt einen schönen Mittwoch. Bis Samstag. Peace.
Bis dann. Ciao, ciao.